Wenn man darüber nachdenkt, welche Paarung zwischen Athlet und Sportmarke in den letzten Jahrzehnten am erfolgreichsten war, dann muss man wahrscheinlich ganz oben anfangen mit der Jordan Brand und Nike und Michael Jordan. Und der bekommt ja angeblich mehrere hundert Millionen an Provision jedes Jahr, der Michael Jordan. Danach fällt einem ein Roger Federer und On. Mittlerweile hat On mehrere Milliarden Börsenwert und ich glaube, dem Roger Federer gehören 3%. Dann gibt es Steph Curry, der sehr, sehr viel Geld bekommt, demnächst von einer chinesischen Marke. Bin ich mal gespannt, wie das läuft. Und dann, gar nicht so weit davon entfernt, kommt dann der deutsche Triathlet oder ehemalige Triathlet Jan Frodeno mit Rizon. Rizon ist mittlerweile eine Marke im Bereich zwischen 50 und 100 Millionen Euro Umsatz. Nahezu bootstrapped gebaut, richtete sich am Anfang insbesondere an Triathleten. Mittlerweile viel breiter Fahrradfahrer, Läufer, alles drumherum. Und gebaut hat sie im Wesentlichen Mario Conrad, halt gemeinsam mit Jan Frodeno. Die beiden waren 2019 schon mal hier zu Gast, als das gerade alles losging. Damals hatte der Jan Frodeno gerade den Ironman auf Hawaii gewonnen und die hatten die erste Million Umsatz. Mittlerweile, 7 Jahre später, ist alles viel, viel größer. Jan hat seine Sportkarriere nach Olympiasieg und Ironman-Sieg aufgehört und der Mario baut einfach immer weiter an Rizon, einer Marke, die man mittlerweile echt wahrnimmt. Was die beiden über die nächste Generation an Athleten und Marken denken. Zum Beispiel über den Ada Sachi, der vor kurzem 600 Kilometer durch die kalifornische Wüste gelaufen ist und eine eigene Marke aufbaut. Oder verschiedene andere Ultraathleten. Auch die Frage, ob der Jan sich nicht das auch noch selber zutrauen würde und eigentlich selber da mitlaufen müsste, die 600 Kilometer durch die Wüste. All das haben wir besprochen im großen Rizon Update. Ganz kurz, bevor es jetzt losgeht, noch ein Hinweis. Ich schicke doch jeden Freitag einen WhatsApp-Newsletter rum, wo ich 3 Artikel oder Videos oder Podcasts verlinke, die ich in der jeweiligen Woche spannend fand. Das Ganze machen wir mit unserem Partner Charles, einem Softwareanbieter, der wirklich explizit extrem gut darin ist, WhatsApp-Kommunikation zu unterstützen. Also gerne anmelden. Den Link gibt es in den Shownotes. Und übrigens, es gibt eine Marke aus New York, die im Umfeld der New York Knicks jetzt extrem profitiert. Der Sohn eines Reitstallbetreibers aus New Jersey hat eine eigene Marke aufgebaut. Ganz New York trägt das gerade. Verrückte Geschichte. Echt so das coolste Piece gerade in New York. Dazu habe ich ein Video verlinkt. Jetzt kommenden Freitag. Also gerne schon mal anmelden. Dann gibt es in 2 Tagen den Link und den ganzen WhatsApp-Newsletter. Und jetzt aber rein ins Gespräch mit Jan und Mario. Auf geht's! Erstmal herzlich willkommen, Mario. Hi Jan.
Servus. Vielen Dank für die Einladung.
Also, Rizon ist schon eine Monstergeschichte, finde ich, weil ihr das ja bootstrapped gebaut habt.
Mhm.
Und jetzt wie viele Jahre unterwegs seid?
Seit
11. Jahr
jetzt, also 2016. Im Mai haben wir den Webshop, glaube ich, online gestellt. Also jetzt im 11. Jahr sozusagen.
Und die Geschichte ist durchaus ungewöhnlich, weil ich meine, damals warst du ja noch voll in deinem Prime-Athletenleben.
Ja, absolut. Es war für mich eine ganz neue Welt, die sich halt geöffnet hat. Das sieht man jetzt so im Nachhinein, dass Athleten quasi sich in Firmen beteiligen oder dabei sind, statt eigentlich sicherem Sponsorengeld. Und Mario kam damals mit einer Idee und wir haben uns irgendwie am Frankfurter Flughafen in irgendeinem schäbigen Kaffee getroffen, weil er mir damals auch schon über eine andere Brand Anzüge gebaut hat, also Wettkampfanzüge.
Für dich damals als Triathleten?
Genau, für mich damals als Triathleten. Und da kam quasi ein erster Hawaii-Anzug und er konnte das im Prinzip so White-Label machen, das heißt, dass die damalige Marke da nicht erschien und kam dann mit der Idee, hey, lass doch mal was Eigenes machen. Und das war für mich echt so im Kopf auch, das zu greifen, dass du sagst, okay, du bist jetzt bei einem Projekt dabei, das total unsicher ist, weil es machen ja jedes Jahr 100 neue Sportbrands auf, aber 150 gefühlt zu. Das war so eine Reise, das war auf jeden Fall eine Überzeugungsarbeit, aber im Nachhinein natürlich ein sensationeller Schritt.
Und du hast auf nämlich relevant Geld verzichtet?
Ja, absolut. Das war damals 2015, als wir die Gespräche angefangen haben, das war mein erster Hawaii-Sieg und da ging diese Langdistanzphase bei uns los und im Triathlon gibt es ja immer die olympische Distanz, die so knapp 2 Stunden sind, was ist auch hier in Hamburg, gibt es den Cityman oder sowas und da gibt es Ironman und da gibt es halt Hawaii, das ist unser Wimbledon und ja, da, wenn du auf Hawaii mal gewonnen hast, dann ist es so das einzige, sage ich mal, im Triathlon, wo der Schotter richtig anfängt zu rollen. Und einer sagt dir, du, lass doch mal jetzt hier irgendwie gut sechsstellig Kohle liegen und mach mal bei unserem Traum mit.
Und bring gerne noch ein bisschen Darlehen mit.
Ja, stimmt. Das. und genau, und leg das stattdessen bei uns rein, was du nicht verdienst. Das war schon.
Also, sag mal, was reden wir da? Größenordnung, wenn damals du so einen Vertrag unterzeichnet hättest, was hätte man da bekommen können? Also, so Größenordnung?
Ja, wie gesagt, also schon so gut sechsstellig. Also, okay. im für so einen reinen Ausrüstervertrag, würde ich sagen, so ja, unteren, mittleren, sechsstelligen Bereich.
Pro Jahr dann?
Pro Jahr.
Okay.
Genau, das ist dann je nachdem immer auch mit Leistungsboni verbunden. Und das ist so ein Konzept, was damals halt irgendwie komplett neu war, dass man irgendwie sagt, okay, darauf verzichte ich jetzt. Wie Mario schon sagt, bring gerne noch ein bisschen Skin in the Game mit und leg noch was in die Firma rein, weil wir wollen das quasi ohne externe Investoren bauen. Und war schon irgendwie ein Schritt, wo du im ersten Moment sagst, okay, es gibt ja auch viele andere gute Hersteller und du fängst ja auch eigentlich nur mit dieser Vision an, weil das Material, wir waren ja keine Experten, also keiner von uns war absoluter Aerodynamik-Experte oder sowas. Ist das jetzt der schnellste Anzug oder so? Das ist ja alles nochmal auch für die eigentliche Leistung relevant. Und wir haben gesagt, ja, wir haben den Traum und wir finden den Markt allgemein zu bunt. Wir wollen ästhetisch irgendwie anders auftreten und wir glauben, dass wir den schnellsten Anzug bauen können.
Und ihr kanntet euch aber und hattet Vertrauen zueinander, weil ihr beide damals, also du warst jetzt auch Triathlet, nicht auf dem Niveau wie Jan offensichtlich, aber schon auch ganz gut.
Offensichtlich, genau, ja. genau, ja, und wir, genau, vielleicht muss man noch erwähnen, Jan hat seinen besten Kumpel Felix immer, der kümmert sich immer im Hintergrund um alles und Felix kannte ich noch ein bisschen besser. Und wir waren eigentlich immer im Austausch und hatten immer mal auch geschrieben und kannten uns aber eben aus dieser sportlichen Zeit auch.
Also man muss sagen, jetzt, um das mal fair zu erzählen, du bist, glaube ich, ich habe es in Erinnerung, Triathlon-Bundesliga hast du gemacht.
Ja, genau. Es gab damals so eine Bundesliga West und das war okay so, aber es ist jetzt weit entfernt auch von Jans Niveau gewesen.
Also von Olympia-Qualifikation war das?
Das war weit entfernt, würde ich sagen.
Für genau, Triathlon-Nerds, ja. Was hast du da so jetzt für Zeiten gehabt?
Bei Jan also 10er-Zeit, also Jan lacht, würde darüber lachen, aber so jetzt 33:20 auf 10 Kilometer gelaufen. So das war so die.
Also das ist ja schon 23er Schnitt, das ist gar nicht.
Ja, genau.
Das ist ja schon echt ordentlich, ja.
Da war so der Zeit, seid ihr 31 hinten drauf gelaufen oder so wahrscheinlich, ne? Oder 30 sogar.
Was heißt das? Aber der Unterschied von deinen damaligen Zeiten zur Weltspitze waren auch nur in Anführungsstrichen 2-3 Minuten.
Ja, aber gut, wie das immer so ist, ne? Also genau, das ist sind da die entscheidenden dann halt. Ne?
Okay, und ja. Was hast du.
Und ich bin aber auch, ich bin so ein totaler 80-20-Typ. Ich wäre auch nie der gewesen, der sozusagen wie Jan alles auf diese Karte, man hätte da was rausholen können, glaube ich, aber das war so während im Studium und im Studium hat man ja irgendwie Zeit, also zumindest kann man sich die Zeit relativ flexibel einteilen.
Du hast BWL studieren?
VWL.
Okay, ja. Das ist BWL für Fortgeschrittene sozusagen. Ja. Für Mathematiker.
Aber das war ehrlich gesagt, ich war ganz gut in Mathe, deswegen kam mir das so vom Studium sehr entgegen, wenn man es dann einmal ableiten konnte, dann musste man nicht so viel lernen. Deswegen hatte ich recht viel Zeit für Training und auch so das sonstige
Studentenleben. Also du warst ein Hobby-Triathlet am Ende, kann man sagen.
Genau, ja. Aber wir hatten dann schon Kontakt eben zu den guten, sehr guten Jungs, weil es gab dann immer mal wieder auch so Wald- und Wiesentriathlons, wo man sich dann mit denen gebettelt hat, wo die dann jetzt nicht so, war dann für die eher Trainingsrennen und wo man dann selber irgendwie da okay mitschwimmen konnte und so. Also man ist ja eine total nahe Sportart.
Aber
also,
hast du nach dem Studium dann schon irgendwie sozusagen Arbeitspraxis gehabt, außerhalb des Sports, also irgendwie was gemacht, was sozusagen dich auf diese Gründung vorbereitet hätte?
Nee, also mein Bruder und ich, wir haben während des Studiums schon so Gewerbe angemeldet und so aus dem Kofferraum raus wirklich so alles verkauft und auch verschiedene Ideen gehabt und getestet, von der Trainingsplattform bis, weiß der Geier, haben dann aber vor allen Dingen halt so quasi gehandelt mit Fahrradrahmen, Neoprenanzügen, Foodzeugs. Und da war eben einmal irgendwann eine Marke dazwischen, die es in Deutschland noch nicht gab. Skinfit heißt die. Und dann haben wir da irgendwann den Vertrieb in Deutschland für aufgebaut. Und so waren wir sozusagen dann in dieser, das heißt, wir hatten auf der einen Seite diesen direkten Kontakt in diese Szene und sehr, so waren da irgendwie gut verkabelt so. und hatten halt gleichzeitig dann mit Skinfeed so eine Marke, die dann relativ stark auch gewachsen ist sozusagen. Aber das war nur in Anführungszeichen der deutsche Vertrieb, okay, den wir aufgebaut haben.
Und ich meine, du warst ja Vollzeit-Triathlet damals schon, also Profi, ich meine, ne? Das sozusagen als Jugendlicher. Mhm. Du hast mir mal irgendwann erzählt, du hast angefangen mit Triathlon, weil du die ganzen Ballsportarten nicht so richtig konntest.
Ja, ganz ehrlich, ich meine, zum Triathlon oder zum Ironman kommst du ja nicht, wenn du irgendwie der Klasse Stürmer in der Klasse bist, ja, wo alle irgendwie sagen, ich war schon immer so der Letzte, vielleicht auch mal der Vorletzte von der Bank, der dann aufs Spielfeld konnte. Also was Ballsportarten geht, bin ich völlig talentfrei. Ja, das war eben der Grund, wie ich eigentlich zur Ausdauer gefunden habe. Okay. Mehr, ja. Also ich meine, für 100 Meter zu langsam. Und hab dann aber
eine Negativauswahl für Ballsportart nicht geeignet, 100 Meter zu langsam.
Ja, irgendwann musst du immer weiter reduzieren und irgendwann kam ich dann beim Ironman raus. Aber nee, jetzt mal Spaß beiseite. Das ist natürlich schon, ich bin damals in Kapstadt aufgewachsen und da ist ja diese Outdoor-Sportkultur, also auch für jeden und jedermann irgendwie sehr, sehr beliebt. Schwimmen sowieso im Meer natürlich, Radfahren ist aber auch wunderschön in Kapstadt. Inzwischen nicht mehr ganz so, weil halt einfach viel zu viel los ist und die Stadt vielleicht auch ein bisschen überfüllt ist. Und Laufen, ja, gehört halt dazu, zu einem ganz normalen Sportprogramm. Und deswegen war das so eher so ein Hereinwachsen, als tatsächlich, ich will Triathlet werden.
Und wann war so der, klar, in welchem Alter oder welchem Moment, dass das mehr sein könnte als jetzt irgendwie so Triathlon-Bundesliga?
Ich habe mit 19 erst mit dem Triathlon so richtig angefangen. Aha. War damals Rettungsschwimmer und habe einen Olympioniken kennengelernt, der seine Vorbereitung für Sydney gemacht hat. Sydney war damals das olympische Debüt für Triathlon. Und der kam halt jeden Sonntag zum Freiwassertraining und hat sich einen Idioten gesucht, der mit ihm da seine High-Risiken reduziert. Und dann sind wir zu zweit um die Bucht vor Kapstadt geschwommen und haben im Prinzip seine Olympia-Vorbereitung gemacht. Und das war für mich so dieser Berührungspunkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist auch nur ein Typ, ein ganz normaler Mensch. Und da war dieser Olympiatraum so viel nahbarer. Du sagst, wow, das ja ist vielleicht auch irgendwie zu erreichen. Und dann habe ich mich so langsam auf die Reise gemacht, hatte auch nur einen deutschen Pass, bin nach Deutschland zurück, bin dort in einem kleinen Verein, damals Sigmaringen, also so ein Kaff, keine Ahnung, 1,5 Stunden südlich von Stuttgart ungefähr. Gefühlt aber 8 Stunden südlich, also ist wirklich gar nichts los und habe damals meinen sportlichen Mentor Daniel Unger kennengelernt.
Auch ein Triathleten,
der war hier in Hamburg 2007 Weltmeister, da haben wir dann die Olympia-Quali gemacht.
Aber wie hast du den kennengelernt?
Der war im Kaff nebendran.
Aber warum bist du nach Sigmaringen gegangen? Also ich meine, von auf all places, kommt man Kapstadt nach Sigmaringen, warum?
Ja, yeah, das ist ein harter Schritt, ehrlicherweise. Aber der Leiter dieses Vereins, der war zum Urlaub in Kapstadt. Und da habe ich ihn irgendwie über diese deutsche Schiene kennengelernt. Ich war damals an der deutschen Schule und das ist eine relativ eingeschweißte Community dort. Und ja, so habe ich den kennengelernt. Er hat gesagt, hier, komm doch mal vorbei, probier das. Wir haben in Deutschland eine Bundesliga. Die besagte Bundesliga und dann ist es so, da starten 100 Leute und in dem Verein gab es das Konzept, für jeden, den du schlägst, kriegst du 5 Euro. Und das war für mich damals keine Kohle, kein Fahrrad, kein gar nichts. Habe ich mir ein Rad ausgeliehen aus den damals 1986 so mit Rahmenschaltung noch, also das war Anfang der 2000er und konnte aber 5 Euro verdienen für jeden, den ich irgendwie schlagen konnte. Und das war halt für mich damals so abartig viel Kohle. Das ist so der Anfang meiner Reise war.
Und dann haben die da irgendwann gemerkt, okay, der Rettungsschwimmer da aus Kapstadt, der jetzt hier so ein bisschen Lust da mitzumachen, der hat Talent.
Ja, also da habe ich dann tatsächlich so meine Hartnäckigkeit ausspielen können und hatte auch das große Glück, einfach an gute Leute zu kommen. Ja, muss man sagen, in Deutschland, das Vereinssystem ist irgendwie verpönt und alle beschweren sich, aber für so einen Jungspund und Neuanfänger wie mich war das schon echt sehr, sehr hilfreich, zu sehen, dass es eben diese Infrastruktur gibt, auf die man zurückgreifen kann. Es gibt organisierte Wettkämpfe und es gibt vor allen Dingen insgesamt das Niveau, das dann irgendwie alles hochtreibt. Ja, also um in Deutschland bestehen zu können, musst du schon irgendwie ein gewisses Niveau erreichen. Und das war für mich so genau das Richtige, weil ich im Prinzip fertig war mit dem Abitur, habe mich gegen das Studium entschlossen und habe gesagt, okay,
ich... Weil du schon sehen konntest, dass das irgendwie was werden könnte im Sport?
Überhaupt nicht, gar nicht. Ich hatte einfach nur meinen Traum und habe geglaubt, okay, das kann ich machen. Und wenn es nichts ist, dann kann ich ja in ein paar Jahren immer noch ein Studium anfangen.
Weil es ist ja schon, also wenn man überlegt, 19 hast du angefangen, hast du mit Triathlon. Mhm. Abitur macht man ja auch so mit 19. Das heißt, das war ja dann schon, da warst du ja noch super früh dran und dann entsprechend noch nicht auf irgendwelchen, beim Fußball weiß man schon mit 19, wo die Reise ungefähr hingeht. Das wusstest du ja überhaupt noch nicht und hast trotzdem gesagt, okay, nein, ich bleib jetzt dabei, ich mache jetzt kein Studium und so, ich versuche es jetzt mal.
Ganz genau, ja, das war also mein Traum von Olympia. Ich wollte irgendwie schon immer zu Olympischen Spielen. Das war für mich völlig klar, irgendwie unterbewusst, aber total unberechtigt. Also im Nachhinein gibt es wirklich so überhaupt gar keine Anzeichen, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt wirklich das Signal, wo ich sage, okay, da muss ich hin. Aber was es natürlich für mich gab, war dieser kontinuierliche Fortschritt. Und es waren dann teilweise schon so Meilensprünge und normalerweise gibt es dann immer ein Plateau und da muss ich sagen, so ein richtiges Leistungsplateau habe ich nie erreicht, konnte mich immer weiterentwickeln und da dann peu à peu irgendwie vorankommen. Und wie gesagt, früher Erfolg ist dann sowas, was irgendwie motiviert. Ja, und wenn du in allen anderen Sportarten eben nicht mithalten kannst und hier Erfolg siehst, dann ist das ja genauso wie im Business oder in jedem anderen Kontext auch, dass du sagst, okay, der Erfolg, der motiviert mich jetzt hier weiterzumachen. Und ich habe halt einfach keine Grenzen gesehen.
Vier Jahre später, dann war dann Olympia, oder welches waren die Olympischen Spiele, die ersten von dir dann?
War das Sydney war das Debüt, vier Jahre später waren Athen.
Warst du schon dabei?
Nee, da war ich nicht dabei. Und habe mich dann vier Jahre später auch hier in Hamburg für Peking qualifiziert.
Okay, und wo war dieses epische Laufduell auf den letzten Metern, wo du Gold geholt hast?
Das war in Peking.
Das war
auch in der Tat das erste internationale Rennen, was ich je gewonnen habe. Also es gab bis zu dem Zeitpunkt überhaupt gar wirklich null Anzeichen.
Also ich kann nur sagen, für alle, die sie auch so Sportclips ab und zu mal ganz gerne gucken, es gibt ja so den ersten Anstieg von Jan Ullrich in Andorra, wo er auf einmal da losfährt und dann, das ist ja so Gänsehaut oder weiß ich nicht, so.
Dino Akalis.
Genau. Wo er dann da, nicht umgucken, Jan, nicht umgucken, so der Kommentar von Rudi Altig und so. Und genau das gibt's ja bei dir auch. Also dass man so alte Clips, wenn man so guckt, irgendwie, er macht ihn, es gibt ja so diese Momente. Und eigentlich ist das ja so ein unterschätzter Clip, also ich kann es euch nur empfehlen bei YouTube, wo du dann da auf einmal antrittst noch und hast noch die Power, auf den letzten Meter da Gold zu holen. Das ist ja schon auch Wahnsinn eigentlich, ne? Wenn man das, also das überlegt, wie die Reise ist, dass auf einmal da so von so einem 19-Jährigen, ich mal, bis dann produziert man so einen absoluten deutschen Sportgeschichte-Highlight-Clip.
Ja? Ja, das war der erste und war auch in der Tat alles wieder auf eine Karte gesetzt. Ja, weil es kann natürlich viel passieren in so einem Triathlon. Du kannst das Rennen, man sagt immer, du kannst das Rennen im Schwimmen nicht gewinnen, du kannst es aber verlieren. Dass diese Gruppenkonstellation zusammenkommt und dann war ich mir halt sicher, aufgrund der Dynamik im Sport insgesamt zu der Zeit, dass das Rennen auf den Sprint herauslaufen würde. Und war, wie gesagt, nicht der Allersprintstärkste, aber wenn du halt am Ende von oder nach anderthalb Stunden, nach einer Stunde 45 sprinten musst, dann ist das was anderes als diese Grundschnelligkeit. Und darauf habe ich trainiert. Ich habe viermal die Woche Sprinttraining gemacht. Also wirklich Maximalsprinttraining, so wie es in der Leichtathletik auch geübt wird. Das ist so das Gegenteil vom Ausdauertraining, wo du im Prinzip, das ist dann immer, du sprintest, für alle 10 Meter, die du sprintest, machst du eine Minute Pause. Ja, also du sitzt eigentlich ewig nur rum, aber um diese schnellen Muskelfasern zu trainieren, haben wir eben genau das viermal die Woche gemacht, weil ich mir so sicher war, dass es auf den Sprint hinausläuft und dann war es eigentlich nur ein Abwarten. Und nach 9,6 Kilometer hat dann der Kanadier irgendwie angezogen und ich habe gesagt, okay, alles klar, das ist dieser Moment, jetzt musst du hinterher.
Aber es ist ja der Wahnsinn. Du hast das Rennen dann im Rennen ja irgendwann gemerkt, okay, es läuft auf meine These hinaus, jetzt gleich kann ich meine Stärke ausspielen und dann bums, war's da.
Ja, das ist ja auch immer, das wird ja dann, crazy. Du hast ja 4 Jahre, ja, du hast, alle 4 Jahre hast du eine Chance und dann wartest du innerhalb dieser Chance noch auf einen Moment, der ja im Endeffekt 15 Sekunden lang ist, ja, und jede Sekunde, die auf diesen letzten Zielsprint hinausgeht, ist ja fast mehr Anspannung, wo du dir denkst, okay, scheiße, das könnte jetzt echt klappen. Das wäre jetzt richtig geil, wenn das aufgeht. Stell dir mal vor, das geht auf. Und das war ein so richtiges Aufbauen, sage ich mal.
War das der größte sportliche Moment für dich, würdest du sagen?
Es waren viele schöne Momente dabei, aber ich muss schon sagen, okay, Olympia, diese Chance, alle 4 Jahre einmal und dann, wie gesagt, auch noch alles auf Rot gesetzt. Das war schon sehr, sehr cool.
Okay. Dann habt ihr euch entschieden, wir machen jetzt eine Marke gemeinsam. Mhm. Also du hattest die Erfahrung, hattest das schon sozusagen etwas
mit meinem Bruder zusammen.
Genau. Mhm. Und dann habt ihr euch zusammengeschlossen und konntest du in den ersten Jahren viel beitragen, außer Reichweite und Prominenz, oder warst du schon noch richtig tief drin?
eher ein Produkt, also meine eigentliche Kompetenz war für mich immer das Produkt, ja, die Marke, okay, ja, das ist klar, dass das genutzt wird und dass wir das irgendwie pushen und dass wir das irgendwie gemeinsam machen, aber am Anfang war es ja erstmal, dass wir erstmal ein ordentliches Produkt hinbringen wollten, ja, es war ja nicht nur so, dass wir irgendwie sagen, okay, das muss ästhetisch irgendwie ausschauen, machen wir irgendwie einen Schnitt und wir gehen mal nach Asien und kaufen uns irgendwie eine Vorlage, sondern unser Anspruch war immer, ein eigenes Produkt zu kreieren, das in Deutschland oder in Europa auch nachhaltig zu produzieren. Das war immer ein doppelter Gedanke dabei. Und das ist dann schon, wenn man heutzutage sieht, wie so Brands einfach aus dem Nichts entstehen, die gehen nach Asien, kaufen sich irgendeinen vorgefertigten Schnitt und suchen sich eigentlich nur noch die Farbe vom Material aus. Und da war unser Anspruch und unsere Herangehensweise eigentlich eine ganz andere. Und das war am Anfang schon echt viel, wo wir irgendwie Material testen ohne Ende.
Ist die Geschichte war, dass du damals über irgendwelche Connections zu diesen Formel 1 Windkanälen Türen geöffnet hast, dass ihr so Windkanaltests machen konntet in irgendwelchen Formel 1 Zentren in England oder sowas?
In England nicht, wir waren immer im Airbus-Windkanal in Immenstadt. Mhm. Und ja, da sind wir noch echt viele Tests gefahren, natürlich auch auf der Bahn. Es gibt also, du hast ja im Prinzip im Radsport auch diesen Bahnradsport und da kann man auch ganz gut aerodynamische Tests fahren, weil du da standardisierte Bedingungen hast. Aber diese Windkanalsachen sehen natürlich immer spektakulär aus und da kannst du gerade, was Material angeht, sehr, sehr gut testen. Und das haben wir schon relativ viel gemacht, ja.
War auch, also aus meiner Sicht neben diesem Thema so Reichweite und vor allen Dingen Vertrauen, was wir durch Jan bekommen haben, würde ich sagen, kann man das nicht unterschätzen, diesen Aspekt, dass wir halt, wir hätten uns diese ganzen Themen, wir waren dann irgendwann in der Mercedes-Kampagne irgendwie so sichtbar und also so, dadurch, dass Jan ja dann schon also irgendwie auch entsprechende Partner hatte, konnten wir dann eben sowas machen, dass wir als ganz, ganz junges Startup mit quasi keinem Umsatz in einem Windkanal testen. Das wäre ja sonst so nicht möglich gewesen. Also auch das ist sozusagen so ein Teil, den man nicht so sieht von der Zusammenarbeit, dass wir da schon sehr, würde ich sagen, auch von diesem Netzwerk so im Hintergrund sehr profitiert haben.
War denn dir oder euch damals klar, okay, wir fangen mal an mit Triathlon, dann mittlerweile seid ihr ja eine Fahrradmarke, eine Laufmarke, fast schon eine Lifestyle-Marke geworden und muss man diesen Weg gehen, weil alleine mit Triathlon kann man eigentlich kein Business bauen?
Ja, also das war auf jeden Fall immer der Anspruch, ne, dass wir, das ist so ein bisschen das Dankbare am Triathlon ist ja, dass es so die drei großen Ausdauersportarten verbindet. Das heißt eigentlich jeder, der selber laufen geht, geht auch mal mit einem, oder jeder Triathlet, der zum Lauftraining geht, geht auch mal mit einem Firmenkollegen laufen, der nur laufen geht oder fährt halt Rennrad mit jemandem. Also wir haben das immer so ein bisschen als Brückenkopf in diese separaten Sportarten gesehen. Und von da aus, das war schon immer so ein bisschen die Markenanlage sozusagen, auch so von, ich meine, da ist halt Fabi super drin, auch so wie er die Marke so gedacht hat und die Kommunikation als solches ist jetzt nicht nur Triathlon gewesen, ne? Das war also immer schon sehr, wir hatten auch von vornherein, also das hätte auch alles sehr schnell zu Ende sein können, wir haben halt mit viel zu vielen SKUs, also Produkten gestartet, also viel zu breit eigentlich, weil wir sofort einen Hoodie und einen Rucksack und die ganzen Special Interest Produkte, also Suit, Radhose, die ja einfach erstmal super sitzen müssen und so. Also es war schon sehr breit und genau, von dem her war das aber immer der Anspruch, weil es gibt schon immer mal wieder Marken, die im Triathlon, es ist halt ein sehr homogener Markt und du kannst halt relativ schnell so einen gewissen Traktion aufbauen.
Wie viel Umsatz habt ihr im ersten Jahr dann gemacht?
Im allerersten Jahr 58.000, glaube ich. Okay. Weil wir hatten halt super wenig Produkte. Wir sind auf ganz viele Events gegangen und hatten so unsere Muster und Prototypen. Haben dann aber damals schon von diesem Triathlon-Magazin, das ist ein Special Interest-Magazin, im ersten Jahr schon den Triathlon Award gewonnen fürs beste Textil. Was ich bis heute kurios finde, weil ich die Stückzahlen noch kenne, 74 Stück hatten wir im ersten Jahr von diesen Suits, weil wir wirklich nur so Prototypen hatten. Also es konnte nicht daran liegen, dass schon so viele Leute diesen Suit gekauft hatten, sondern irgendwie ist es scheinbar aufgefallen. So. Und genau, und dann haben wir im zweiten Jahr ist dann sozusagen, hatten wir dann das erste Mal so ein bisschen mehr Ware und da haben wir dann auch das mit Jan
und dann
sichtbarer
war da dann,
gemacht.
Und du warst dann schon im Möhrenbereich?
Nee, im zweiten Jahr dann so 500, 600.
Was habt ihr alles vorfinanziert aus euren Darlehen? Weil ihr habt ja bis heute keine Investoren.
Genau, wir haben so eine, ich würde sagen, wir sind so ein bisschen seed-trapped. Wir haben so, also da können wir nachher nochmal in Ruhe, wir haben so 8 Jahre wirklich so jeden Cent und ganz viel Family-Friends-Hilfe immer umgedreht und immer, eigentlich hätten wir immer zu wenig Cash für die Nachfrage. Klammer auf, das hat uns so ein bisschen gerettet mit diesem Corona-Spike. Also den konnten wir nicht mitgehen, weswegen wir hinten raus aber auch nicht den Dip hatten sozusagen, sondern es ist eigentlich kontinuierlich sozusagen gewachsen. Und genau, und dann haben wir irgendwann diese Friends-Family-Runde, die haben wir dann vor zwei Jahren haben wir die noch beteiligt mit einem kleinen.
Da sind dann irgendwie durchaus prominente Leute aus der Digitalszene. Ich habe da ja ehemalige CFO von Zalando und ProSieben.
Genau. Jan Kemper, wir hatten einen halben Schritt nochmal zurück. Ganz am Anfang war ein Mitgründer der Schweizer Vertriebler, der Skinfit aufgebaut hatte, und der ist aus privaten Gründen irgendwann rausgegangen. Und als wir durch den Kontakt von Felix und Jan, die kannten Jan Kemper, ehemals CFO von, die waren damals kurz vor dem Börsengang.
Der war auch bei N26, der war bei allen großen Digitalfirmen, wie so CFO, ProSieben, Börsengang.
Genau, und so. Und der hatte, und ich glaube, das war von Felix so ein bisschen der, bevor die so Beteiligung, so, ja, kannst du dir das mal angucken, so, was hältst du von dem Konzept und so. Und wir haben damals eben auch gedacht, ehrlicherweise, okay, das geht nicht, wir brauchen wahrscheinlich irgendwo ein bisschen Kapital. Und dann saßen wir kurz vor deren Börsengang damals bei Jan im Büro, und so war der uns von Anfang an begleitet und auch ganz viel einfach so supportive. Ein bisschen vorgespult, als dann der Schweizer Vertriebler rausgegangen ist, der Business Angel sozusagen von Anfang an, dann hat Jan den Share übernommen und war immer sehr supportive und sehr
nah. Aber es gibt einen anderen, es gibt ja den, glaube ich, einen Partner von Holzbrink Ventures, ne?
Das ist Teil von dieser Friends Family Runde sozusagen.
Und noch so andere Personen, die man so in der Digital- oder Wirtschaftswelt kennt?
Nee, ich glaube nicht. Ja.
Okay. Aber also es ist am Ende so
zwei sehr gute Freunde von mir. Der eine ist mein bester Studienfreund, mit dem anderen habe ich von Grundschule bis Abi alles zusammen gemacht und dann noch zwei.
Aber es ist ja keine, sagen wir mal, für eine Textilmarke eurer Größe jetzt heute, ist es jetzt ja wahrscheinlich keine riesigen Investments,
die da kommen. Nee, es ist wirklich sehr, sehr kapital. Also,
am Ende gehört die Firma im Kern
90% uns sechs Gründern, die da am Anfang dabei waren.
Okay. Also und dann wahrscheinlich im Großteil euch beiden.
Naja, es ist ein bisschen anders. Also im Grunde ist es so, dass wir haben eigentlich ziemlich homogen verteilt. Also wir drei operativen Gründer, wir haben irgendwas um die 60. Jan, Felix dann nochmal 60, 80 und Jan Kemper 10.
Okay.
Das ist so die Größe.
Und jetzt sozusagen fast forward heute, wo steht ihr heute Größenordnung?
Ja, also wir sind so mittlerer achtstelliger Bereich, und jetzt so im dritten Jahr achtstellig, zweite Jahr wir sind 24 profitabel gewesen, 25 profitabel, sind halt sehr stark gewachsen, also es war so sehr compounding, sehr, sehr langsam vergleichbar langsam so am Anfang, und wir sind dann so einmal so mit 75% so auf 14, und dann haben wir es fast verdoppelt. Und jetzt geht's halt nochmal irgendwie gerade weiter. Also
was löst jetzt dieses Wachstum aus? Also ich meine, ihr verkauft ja auch nur D2C, also nur direkt aus eurem Webshop oder aus euren Läden und nicht irgendwie über Partner.
Also ich glaube, ein großer Aspekt ist halt, dass wir immer cash-restricted waren, wir hatten eigentlich immer zu viel Nachfrage für Gegebenes, was wir vorfinanzieren konnten. Was immer ein bisschen ärgerlich war, weil wir waren dann ganz oft so EBIT-positiv, aber es fehlte noch für Bankable, brauchst du ja Net-Income-positiv, damit die Banken irgendwie sagen, wir machen jetzt irgendwie eine große Linie. Das hat halt immer gefehlt, das war immer so ein bisschen Henne-Ei irgendwie, ja, hätten wir das gehabt, hätten wir den Umsatz fürs Bankable auch gemacht und so.
Bankable heißt, ihr seid kreditfähig.
Sozusagen. Genau, wir sind kreditfähig, ja. Genau. Und die Banken machen halt sozusagen die Warenvorfinanzierung oder helfen dir halt bei der Warenvorfinanzierung. Und als wir dann sozusagen, wie das dann so ist, ne, wir haben halt immer gesagt, okay, wir müssen einmal durch diese Wand treten. Und als das dann passiert war, wir tracken sehr genau so unsere Unit Economics, die haben wir sehr, sehr gut im Griff, glaube ich. Und wir wussten eigentlich immer, dass die in dem Moment, wo sozusagen unsere Returning Customer, die kommen halt, wir haben halt sehr zufriedene Kunden, die kommen häufig wieder, ich glaube weit über Branchendurchschnitt sozusagen. In dem Moment, wo wir daraus eigentlich unsere Fixkosten decken können, können wir eigentlich das, was wir darüber hinaus machen, sozusagen oben wieder in Neukundenakquise
reinschmeißen. Eigentlich war sozusagen der Brustlöser für noch mehr Wachstum, weil dann am Ende die Tatsache, dass ihr mehr Kohle bekommen habt zur Vorfinanzierung.
Genau, und damit konnten wir dann eben mehr Ware vorfinanzieren, und damit konnten wir haben dann letztes Jahr das Marketing fast verzweieinhalbfacht.
Und wo Marketing heißt bei euch was?
Also so ein bisschen, wir haben halt immer diesen Kern, dass wir halt über Pro-Athleten, also wir haben auch mit Lucy Charles Barkley, eine der Top Ironman Damen als Athletin.
Britin,
genau.
Also das ist ganz zur Expansion.
Ja. Mhm. Genau, und genau, klar, Jan natürlich sowieso. Wir haben auch andere Top-Triathleten noch, dann haben wir irgendwann so ein bisschen dieses Portfolio so im so Rick Zabel, André Greipel, ehemalige Radprofis sozusagen. Also wir versuchen schon immer sehr nah an diesem Performance-Kern zu sein und haben das sozusagen, es wird dann so ein bisschen abgerundet mit schon jetzt auch so Richtung Influencer ein bisschen, aber nicht sehr.
Jonas Deichmann ist, glaube ich, auch Athlet.
Genau, Jonas Deichmann, genau. Der ist
sehr Ultra-Athlet. Ultra-Athlet.
Auch schon mal Podcast hier war. Genau, und dann halt schon relativ viel Paid Media tatsächlich. Also über Instagram. Genau, ja, ja. Und das haben wir halt, dadurch, dass es immer sehr kleinteilig war, waren wir da immer sehr, wie soll ich sagen, sehr genau und haben das immer gut getrackt, glaube ich. Und
aber der Shop muss ja glühen. Also ich meine, wenn man da jetzt, sagen wir mal, so 50, 60 Millionen aus dem Shop rauszieht, dann muss da schon richtig Action sein.
Ja, also ich meine, das kennt, ist ja immer auf der Stufe, auf der man gerade ist. Das, du siehst ja natürlich die ganze Zeit die Herausforderungen und Themen, die irgendwie nicht funktionieren oder wo man irgendwie Themen hat, die man irgendwie besser machen könnte oder wo es irgendwie Abfucks gibt. Und es ist schon eher so vom Gefühl her, auch wir sind jetzt irgendwie nicht so die, dass es so ein Rumgehype ist, auch weder intern noch nach außen, sondern es ist schon sehr kontinuierlich und dann legt man halt dann immer versucht man irgendwie eine Schippe draufzulegen. Und wir als operative Gründer, wir sehen uns so, dass wir halt schon versuchen, so im Hintergrund eher überall die Hürden abzubauen, sodass man dann irgendwie.
Aber guckt man jetzt dann auf On und denkt sich, okay, On, die haben da jetzt mit Roger Federer und so allem drum und dran ein Weltunternehmen hingestellt. Ist das so in deinem Kopf oder in eurem Kopf?
Ja, lustigerweise auch ein Triathlet, der das gegründet hat. Und
wer, der David Allemann oder der Kasper?
Olivier Bernard.
Ah, das ist der dritte von den dreien.
Und der kam ja damals mit der Idee mit dem Laufschuh und hat ja damals einen Gartenschlauch, einfach so einen Haufen Gartenschläuche unter den Schuh geklebt, so als Federung. Und das war ja so damals deren Konzept. Und deswegen ist es natürlich schon lustig, dass selbst diese Marke auf irgendeine Art und Weise aus dem Triathlon gewachsen ist. Aber die haben natürlich ein ganz anderes Prinzip, ein ganz anderes Modell. Und auch ehrlicherweise auch ein anderes Produkt.
Eine Bewertung von, ich glaube, so 20 Milliarden oder sowas aktuell, ne?
Ja, ja, ich glaube so, genau.
Also schon wirklich, wirklich ja, große Firma.
Aber jetzt in der Tat so, also ich erinnere noch zu der Zeit, wo wir die andere Marke, also die am Anfang der 2000er haben die erst, Mitte der 2000er haben die erst angefangen. Ist jetzt nicht so, dass die schon seit.
Was haben die dann, sagen wir mal jetzt, was haben die besser gemacht?
Die gibt es schon ein bisschen länger, ja. Muss man fairerweise sagen.
Genau. Wenn das Compounding weitergeht.
Genau, wenn das Compounding weitergeht.
Also könnte man, also wenn man jetzt sozusagen guckt, bei euch in die Zukunft oder das jetzt so ein bisschen in den nächsten 3, 4, 5 Jahre nach vorne schiebt, wo wäret ihr dann? Würdet ihr dann 300, 400, 500 Millionen was ist bei euch so zu erwarten?
Zu erwarten würde ich das irgendwie nicht nennen, aber ich finde schon, dass man das denken darf, so zumindest als was müsste passieren, das oder wir denken ja super viel darüber nach. Also zum einen kann man mit rein Textil eigentlich so große Marken bauen. So gibt es Beispiele, was sind die größten Radsportmarken, ne? Wie groß konnten die eigentlich bisher werden? Die sind halt alle in so einem, oder ganz viele sind in so einem Bucket zwischen 50 und 100. Darüber gibt es eigentlich wenig. Das heißt, man müsste so fairerweise wahrscheinlich eher auf einen Gymshark oder Lululemon oder so gucken, weil On ja auch dieses Schulprodukt hat, was wir nicht haben sozusagen. Und das finde ich schon eine spannende Frage. Kann man irgendwie in so einem Markt, der sozusagen immer zerklüfteter wird, ne, ganz viele Influencer-Brands, die kommen, gibt es da noch Raum für große Marken sozusagen rein aus Textil?
Was würdest du sagen? Gibt es denn?
Ja, ich habe ehrlicherweise keine richtig gute Antwort drauf. Wir bereiten uns mal drauf vor, als ob es den gäbe. Das Gute ist, wir müssen das nicht. Also
das ist ja schon global mittlerweile, ne?
Ja,
oder
genau,
oder zumindest international, ja. Europaweit.
Ja, yeah, aber ganz am Anfang. Also ich meine, unser Kernmarkt ist in der Tat Dach.
Ja.
Das mit Abstand. Lucy hast du vorhin angesprochen, weil UK als Markt für uns was wird. Aber die sind relativ klein im Vergleich. Und USA haben wir letztes Jahr mit einer Roadtour begonnen. Also das das ist in den ganz, ganz Kinderstiefeln.
Es gibt jetzt ja gerade durchaus viele neue Marken, die so hochkommen. Mhm. Ich habe jetzt gerade im Rahmen dieser ganzen Adasachi-Entwicklung gesehen, der hat ja auch eine Marke, Day One, die er, glaube ich, mitpusht. Wenn ihr sowas seht, denkt man sich, warum läuft der Jan da jetzt nicht die 600 Meilen da durchs Death Valley irgendwie so? Oder müsste man sich nicht noch anders positionieren vielleicht? Wie guckt ihr auf solche ganzen Challenger plus der ganzen Art der Aktivierung?
Ja, also für mich ist es so eine Sache der Authentizität, ja. Also der Ader, der ist einfach jemand, der spricht eine ganz andere Zielgruppe an, ja, und macht was total Beeindruckendes, ja. Was jetzt von der sportlichen Leistung, das ist halt kein Vergleich zu einem Leistungssportler. Ja. Also am gleichen Wochenende gab's Ultrarennen, die wirklich von der Distanz und von der Leistung her ähnlich einzuordnen sind, ja.
Ähnlich heißt, ich höre dabei raus, vielleicht sogar krasser.
Ja, also von der rein sportlichen Leistung, ja. Also ich will das überhaupt null runterreden, ja. Aber was er halt schafft, ist, dass er junge Leute von der Couch bewegt, ja. Und drumherum, wie sie das aufbauen, das ist schon echt faszinierend. Also dieses Social Media Game haben die sowas von verstanden und so sensationell durchgespielt. Und das ist ja ein bisschen auch, so sage ich mal, die Aufgabe, dass du Emotionen erzeugst, ja. Dass sich Leute daran erinnern, weil wenn du durch Death Valley läufst und halt keine Kamera dabei hast und das einfach für dich machst, dann ist das wunderbar, aber es kriegt halt kein Schwein mit und dann kannst du diese Marke nicht aufbauen. Und das hat er schon absolut sensationell gemacht, neben der sportlichen Leistung oder dass er sich da auch durchkämpft und durchbeißt.
Würdest du dir das noch zutrauen? Das zu laufen?
Ja.
Ja?
Ja. Also ich bin jetzt nicht so, das muss man immer so, das ist genauso wie ein Jonas Deichmann. Ja? Das ist so ein bisschen immer, gibt es ja im Triathlon diesen Vergleich, ja, könntest du das machen, was Jonas macht? Könnte ich wahrscheinlich nicht, ja, weil das einfach, der ist ja so effizient, aber rein sportlich betrachtet halt auch so langsam unterwegs, ja, das ist ein ganz anderes, das ist, ich sage immer, das ist, ob du Michael Phelps und Wim Hof vergleichst. Ja? Das ist beides mega extrem, aber auf eine ganz andere Art und Weise, ja, und diese Wiederholungsfähigkeit, die weiß ich nicht, ob ich die hätte.
Also Jonas, sag ich mal, dessen Ding waren wie viele Triathlons?
120.
Also jeden Tag einen, also
genau. Da musst du erstmal gesund bleiben und da musst du aber auch eben diese Zurückhaltung haben, weil auch ein Jonas könnte sowas ja locker in 2 Stunden schneller machen. Und das ist wie immer, wenn du halt am Anfang zu schnell loslegst, dann geht dir hinten raus die Puste aus. Und das wäre sowas, ich hätte da gar nicht die Geduld mit, ich weiß gar nicht, was der im Schnitt gefahren ist, 180 Watt oder sowas. Also es ist für die sportliche Leistung, ist das was du auch treten könntest. Ja, jetzt nicht 120 Tage in Folge. Ja. Aber das ist ja das, was es so besonders macht, ja, dass du eben genau diesen Kalkül hast und das so durchziehst, dass du deine eigenen Grenzen gut genug kennst. Da hätte ich einfach auch die Geduld nicht für. Und 600 Kilometer am Stück zu laufen ist absolut krass, ja, also wirklich und gerade in den Bedingungen. Aber wie gesagt, was er halt viel, viel besser kann als ich, ist die Leute mitzunehmen und die Geschichte eben nahbar zu machen. Ja, bei mir denkt sich jeder, ja, klar, ja, Olympiasieger, Ironman, ist ja sportlich zu erwarten. Ja, der Junge hat den absoluten Traum, Strandkörper, ja, und du denkst ja, wie kann der eigentlich so krass weit laufen und sich da durchbeißen? Das ist ja eigentlich das, ja. Weil es sah ja echt nicht so aus zwischendurch, als ob er es schaffen würde. Ja. Und diese ganze Dynamik, das ist absolut beeindruckend.
Aber aus unternehmerischer Sicht denkt man sich, da Mist, jetzt kommt da die nächste Marke, die im Zweifel euch Marktanteil wegnimmt?
Nee, das tatsächlich nicht. Wir gucken immer eher drauf und versuchen zu verstehen, wie Dinge so funktionieren. Und ich finde es schon, das, was Jan gerade gesagt hat, schon interessant für uns, so eine Marke, die so totalen Produktfokus hat. Also wirklich, wie viele Leute wir allein im Produktteam haben, im Vergleich zu so einer Marke jetzt von ADA als Gesamtcompany.
Wie groß ist die Marke ungefähr jetzt? Was würdest du schätzen, umsatzmäßig?
Das kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es hoch 7-stellig oder 8-stellig auch schon ist nach wenigen Jahren jetzt, ne, 2, 3. Aber keine Ahnung, wäre nur so meine
Mutmaßung. Das ist ja nur eine. Ich meine, es kommen
ja... Ja, genau, das ist ja genau, das ist die Frage. Und was ich irgendwie interessant finde, ob es sozusagen, wenn Dinge sozusagen immer was die halt toll machen, ist, die denken halt die Marke vom Reach her. Also es geht erstmal um diese um dieses Event sozusagen. Es gab ja auch diesen Last Soul Ultra da letztes Kim oder Göttfall, vorher, ne? Genau, der hat auch eine eigene Marke. So, wir haben uns das angeguckt und da ist mir das erste Mal wirklich klar geworden. Ich meine, ich bin da auch so ein bisschen schon jetzt fast ein bisschen zu alt für diese Art der Denkweise, denke ich manchmal. Wir sind auf dieses Event, das hat bei uns zufällig in der Nähe von Köln stattgefunden. Also
der Last Soul Ultra ist dieses Prinzip, wo du musst, glaube ich, jede Stunde 6 Kilometer laufen.
Genau.
Und wenn du es irgendwann mal nicht mehr schaffst, dann bist du raus. Also das heißt, und da gibt es Leute, die machen das dann 2 Tage lang. Also Tag und Nacht laufen die jede Stunde 6 Kilometer.
Genau.
André Schüller war auch zum Beispiel hier in meinem Podcast vor ein paar Monaten, hat das auch mitgemacht, hat da seine Drill-Getränkemarke mitgepusht und so. Also da ist schon so eine ganz neue Dynamik da.
Total, ja. Und was ich aber total interessant fand, war, wenn wir so unsere Events kennen, so Ironman Hawaii oder Rot, da ist alles für vor Ort und das ist so ein toller Moment für die Leute, die da sind und so. Und dann kamen wir da hin und das war auf dem Feld, da stehen ja so zehn Baumarktzelte. Ist nicht übertrieben, aber was da war, war ein Ü-Wagen, der 24 Stunden übertragen hat. Und dann stand da so ein hoher Bogen und eine Nebelmaschine und rotes Licht und Leute, die das gut fotografieren können. Und jeder von denen, die mitgelaufen sind, hatte sein eigenes Content-Team dabei und dann also es war nur vom Reach gedacht, überhaupt nicht von dem Moment vor Ort sozusagen. Und das ist ja schon interessant, so was kann man davon lernen, wie müssen wir Dinge, wir machen halt sau viel Community-Sachen, aber wir nutzen das selten, um das irgendwie zu inszenieren in irgendeiner Art. Bei uns gibt's jede Woche im Innen, wir haben so einen Innenhof, fahren da die riesen Radgruppen los, sieht man aber irgendwie wie wenig von so. Das könnte man sicherlich besser machen, so. Und deswegen finde ich es eher inspirierend zu überlegen, okay, wie können wir, wenn wir sozusagen so sehr aus der Athletensicht kommen und aus dieser Produktsicht, wie können wir aber trotzdem diese Denke, dass man halt Sachen von der Reichweite her sieht, was können wir davon übernehmen, also ohne uns
mit
zu
euch an. Ich meine, Jan ist ja zumindest nochmal sichtbar und zwangsläufig irgendwie auch mit einem großen Instagram-Account und so. Du zum Beispiel bist ja eher zurückhaltend. Also ich meine, wenn ich dich nicht ab und zu mal hier in einen Podcast reinquatschen will, alle 7 Jahre, dann will man dich ja gar nicht sehen. Während jetzt auch hier eine andere Marke nochmal eine reinzuwerfen, hier Oase heißt es, glaube ich, wo auch der Chris Wolf involviert ist, der auch ESN und Moa vor allen Dingen macht. Da wird auch ordentlich Gas gegeben über den Gründer, über die Person. Juckt es da nicht manchmal?
Wirklich gar nicht. Also ich glaube, es gibt ja immer so, es ist ja immer so ein Energietopf, den man selber zur Verfügung hat. Und die Frage ist ja, wo ich meine Energie am sinnvollsten einsetzen kann. Und ich habe für uns das Gefühl, das gilt auch für die anderen beiden operativen Gründer, dass wir wir sind halt gut darin, sozusagen die gesamte Orga zu beschleunigen und so zusammenzuhalten und immer zu schauen, okay, wo ist gerade die größte Hürde, die uns verlangsamt sozusagen. Also ich würde schon sagen, wir sind sehr, sehr ehrgeizig. Also wir denken schon über so Sachen nach, was wir eben besprochen haben. Und unsere Aufgabe ist es aber in meinen Augen sehr, dass man halt immer das langsamste Element, was auch immer es ist, versucht zu optimieren. Es kann Cash sein, es kann irgendwie, es gibt ja 1000 Themen, die so eine Orga verlangsamen.
Man sozusagen könnte auch Cash optimieren, indem man einen Investor an Bord holt.
Ja, das wäre dann nochmal so eine separate Frage irgendwie. Aber das wäre erstmal diese Frage zu diesem, warum man jetzt öffentlich da irgendwie, ich habe das Gefühl, da habe ich keinen großen Hebel in meinen Augen.
Aber sagen wir dann Investorenfrage, sitzt ihr da beide sozusagen auf dem Standpunkt, lieber alleine machen, offensichtlich?
Ja, absolut. Also wir haben es natürlich auch oft und viel diskutiert und gerade in so knappen Momenten, ja, heute stehen wir da und sagen, oh super, aber vor 3-4 Jahren sah es halt einfach auch noch ganz anders aus. Du sagst, okay, ja, wäre das nicht der Traum oder wäre das nicht das Ding, aber irgendwann haben wir halt beschlossen, okay, wir wollen das auch eher als generationelles Business aufbauen, statt dass wir jetzt einmal das irgendwie voll pumpen und versuchen, unsere Anteile zu verkaufen. Und das war so eine Grundsatzentscheidung einfach. Ja, das sieht man in anderen Firmen, wollen Leute das anders machen. Aber für uns war das,
Also eher das Rolex-Modell, sozusagen die Familie über Generationen hinweg.
Ja, also genau. Also ich glaube, was uns halt sehr, sehr, sehr verbindet alles, dass wir halt alle sehr, sehr freiheits- und unabhängigkeitsliebend sind. Und ich meine, und das ist völlig okay, das Modell, wenn du halt große Investoren reinnimmst, dann ist das Modell einfach, dass es verkauft werden muss und dass auch andere Menschen mitreden, wie schnell das jetzt wachsen muss oder in welche Richtung das wachsen sollte. Und dafür bin ich halt selber vor allen Dingen auch viel zu unabhängigkeitsliebend. Also es wäre mir immer zu hoher Preis.
Dann lasst uns mal, also ihr legt euch ja eine Menge Restriktionen selber auf. Ja. Also das ist du trittst in die Öffentlichkeit, ihr wollt keine Investoren und jetzt auch noch dieses D2C. Also ihr macht auch den Handel nur direkt bis heute. Ihr habt, glaube ich, drei Läden, ne? In Köln, in Mallorca und wo noch?
München. Also Mallorca ist eher so Pop-up, genau, aber
ja. Und ansonsten über euren eigenen Shop.
Ja.
Auch da willst du doch mal irgendwie Zalando mal gesagt haben, lass doch mal das
auf Plattform.
Ja.
Ja, also auch da ist im Moment, also bislang war es ja immer das Ding, dass wir halt eigentlich die Ware nicht hatten und wir sind ja schnell gewachsen. Also jetzt irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt sozusagen über lange Zeit wirklich hätten schneller wachsen können oder ob du dir halt auch einfach sozusagen Geschäft selber wegnimmst. Also im Moment wachsen, also wenn du letztes Jahr sind wir mit, ich glaube, 95% gewachsen im achtstelligen Bereich, das ist ja schon irgendwie sagen, ja, warum jetzt zwingend sozusagen das Gefühl vermitteln, dass man noch mehr hätte wachsen können, wenn wir selber bei uns sehen, okay, es gibt noch so viele Hebel, wo wir noch nicht effizient sind, wo wir noch besser werden können. So, Stichwort USA, der Markt, der fängt ja gerade, ist jetzt auch siebenstellig, ist letztes Jahr irgendwie 110% gewachsen. Da ist ja mal mindestens das möglich, was wir bis jetzt hier gemacht haben, würde ich denken. Es ist weit weg und es hat andere Herausforderungen natürlich. Aber ich habe jetzt im Moment nicht das Gefühl, dass wir sozusagen an eine Decke stoßen, die man jetzt zwingend durch...
Wie macht denn jetzt US-Expansion mit wenig, nach wie vor ja vergleichsweise wenig Cash das heißt, du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, ihr macht da jetzt irgendwie eine Clubtour oder, also das heißt, ihr fahrt dann da zu verschiedenen Triathlon-Clubs oder wie muss ich das vorstellen?
Ja, Amerika ist natürlich geografisch auch nochmal sehr gesplittet und wir haben uns da im Prinzip Kalifornien rausgesucht und haben letztes Jahr so sehr ähnlich oder sehr unseren Anfängen treu ein kleines Kernteam zusammengestellt, haben irgendwie drei Kisten Klamotten mitgenommen und haben irgendwie, ich weiß gar nicht, in 5 Tagen 10 Triathlon-Clubs und Laufclubs und sonst irgendwas abgeklappert. Also jeden Tag irgendwie von San Diego über LA bis nach San Francisco.
Kennen die dich da, die Leute so?
Ja, schon.
In den Clubs, also wenn du da so einen Club mitkommst, dann wissen die schon, also muss man nicht sagen, das ist der Typ, der hier mal Olympia gewonnen hat oder Ironman, sondern das...
Ja, Olympia das ist ja nicht so das Ding, aber Ironman ist natürlich in Amerika und ist auch da irgendwie die Sportart. Und das ist ganz interessant, im Triathlon insbesondere, wenn du nach Amerika kommst, da ist es völlig egal, was du gewonnen hast. Wenn du in Amerika kein Rennen gewonnen hast, dann kennt dich kein Mensch. Aber ich habe auch relativ viel meiner Karriere in Amerika irgendwie bestritten. Insofern, ja, ist es schon so, dass es zumindest mal szenenintern auf jeden Fall ausreichend ist, dass dann auch irgendwie zum Lauf genügend Leute erscheinen, die dann diesen viel von dem Produkt bekommen. Und das ist natürlich D2C super wichtig, dass wir zwar keine physischen Stores haben, aber relativ viel mit so Pop-Ups arbeiten, das heißt temporär irgendwelche Läden aufbauen und uns da, wie jetzt hier aktuell in Hamburg auch, ein Atelier übernehmen und da eine Woche lang unsere Marke irgendwie präsentieren, damit die Leute das auch fühlen können, weil es ist ja Textil, es ist schon wichtig, dass du siehst, okay, wie passt das, gefällt mir das wirklich, fühle ich mich darin wohl. Und in Amerika haben wir das genauso gemacht, haben im Prinzip da erste Anstöße gemacht, haben uns dann entschlossen, okay, San Francisco soll unser Base sein und gerade jetzt ist auch wieder ein Team da und hat da im Prinzip einen ja etwas aufwendigeren Pop-up quasi hingestellt und baut da aber auch wieder diese Community auf durch eben Rides, Läufe und sonstige Sachen.
Und merkt man dann schon, ich meine, mit so einem Pop-up macht man jetzt ja nicht ein paar hunderttausend Euro Umsatz, das ist ja dann wahrscheinlich eher ein bisschen kleiner, aber merkt man dann schon so, der Impact auf den Shop ist dann so im Umkreis oder in der ganzen Region oder vielleicht sogar national schon spürbar?
Ja, also was wir parallel gemacht haben, wir haben die ganze Zeit, wir haben schon immer paid, wir haben 1,5 Personen von hier, die sich sozusagen um den amerikanischen Markt kümmern, also sehr schmal von hier aus, verschicken von hier. Und haben Paid Media von hier auch gemacht, also haben das dann auch auf Kalifornien begrenzt. Und als wir jetzt drüben waren, war es dann schon so, ah krass, ich sehe euch die ganze Zeit bei Instagram, cool, dass ihr mal da seid. Und dann haben wir in dem Pop-up jetzt schon, ich glaube, wir haben am ersten Wochenende da, wo wir da waren, knapp 30.000 Euro Umsatz gemacht. Also jetzt nichts. Und wenn ich so vergleiche mit damals Deutschland, so zu der Anfangsphase, haben wir das jetzt eher nicht gemacht an einem Wochenende. Und das würde ich sagen, das ist jetzt aber so eines der Learnings, okay, wir haben wahrscheinlich ein bisschen zu viel Paid Media. Und jetzt müssen wir irgendwie eher so unsere Füße da auf den Boden bekommen.
Aber verkauft ihr denn nach wie vor im Kern vor allen Dingen dann jetzt sozusagen die Nerd-Produkte für wirklich dann die Athleten oder auch die, was ist euer Cash-Cow?
Kommt sehr auf den Markt an. Also in Deutschland wächst halt Radfahren oder ein Dachwechsel hat Radfahren super stark. Und da nochmal im Speziellen die Zielgruppe Einsteigerfrauen, was so ein bisschen sich die letzten 2 Jahre, wir haben das immer so ein bisschen angetestet und merkten plötzlich so, die Frauenprodukte waren immer sofort ausverkauft, also wirklich nach 3 Wochen.
Und das Umsatzbild ist jetzt die Hälfte Frauenumsatz?
Ja, jetzt sozusagen von allem, was sozusagen neu dazukommt, ist es fast Hälfte, Hälfte, ja.
Aber also, insgesamt nicht?
Nee, insgesamt noch nicht, weil sozusagen die Grund, der Großteil der Kundschaft eben Männer sind aktuell.
Triathlon ist 80-20-Split. Ja. Also so traditionell siehst du eigentlich, egal in welchem Bereich, ob Wettkampf, ob Social Media oder sonst irgendwas, immer, ist immer, mehr 80, Männer immer mehr Männer als Frauen. Und deswegen ist das für uns halt das als Marke das Riesenpotenzial und auch die Chance, dass wir jetzt da ehrlicherweise das erste Mal rangegangen sind an so ein Produkt, ja, und eigentlich nicht shrink it and pink it, was so in der Industrie einfach, ja, Frauen sind kleine Männer, ja, sondern halt wirklich auch mit einem Team und einem Design-Team eine frauenspezifische Kollektion gebaut haben und das zahlt sich aus.
Ja, das total.
Aber das heißt, über alles verkauft ihr nach wie vor eher jetzt Fachradklamotten.
Rad, ja, ja. Also wirklich gerade dieser Einstiegsradbereich ist das,
was
also,
am stärksten. Also Radhosen?
Radhose, oder? Trikot, Baselayer, Socken, das sind so die.
Und ist es nicht so, also das heißt, ihr lebt noch nicht, wie wahrscheinlich andere Sportmarken, von dem schwarzen T-Shirt mit dem R drauf oder von dem, was du gerade trägst, dem Ryzen-Schriftzug auf dem T-Shirt, das ja noch viel mehr Menschen kaufen können. Das ist aber bei euch ja gar nicht so.
Nee, genau, das ist noch nicht der Fall. Das war bei den Triathlon, also solange wir sozusagen nur in dieser Nische Triathlon waren, war das dann schon so, dass dann auch sehr schnell auch die Casual-Sachen mitgekauft wurden. Das sehen wir im Rad. Es ist eher das zweite Kit, was mir farblich gefällt, was dann gekauft wird. Und weniger jetzt sozusagen im Radsportbereich der Casual-Teil. Aber es wächst trotzdem, also Casual wächst auch schön mit. Also
das ist ja noch Hoodie und so.
Ja, ja, genau, ja. Aber es ist jetzt, also wenn man jetzt so kategoriemäßig, also jetzt so von den Performance-Linien mit Triathlon, Rad und Laufen, das wächst alles gut, aber am stärksten wächst Rad im Moment und Casual zieht so immer mit.
Und die Sachen werden alle zentral produziert?
Nee, nicht zentral, aber alle, also 99% der Produkte kommen aus Europa.
Aus Europa?
Ja.
Okay, dann jetzt schippt ihr dann nach USA, habt ihr da irgendwie?
Genau, im Moment schippen wir es von hier. Ist halt alles sehr teuer, aber das war eben die These. Okay, wir testen den Markt halt hier an, bevor wir mit sau viel Geld darüber gehen erstmal und Lager aufbauen. Beziehungsweise, ehrlicherweise, wir hatten es einfach auch nicht. Also wir haben dann einfach, okay, das Lager haben wir hier, dann schippen wir es rüber, gucken auf die Unit Echos und irgendwann, wenn es kippt, und das ist jetzt der Fall, dass wir haben eine Entity gegründet in den USA, wir gucken gerade nach einem Logistiker in den USA und jetzt wäre so der nächste Schritt, dass man dann diese Hürden wieder abbauen kann, dass die so dieses Vertrauensthema für die Amerikaner, dass die dann eben nicht overseas.
Und ihr habt USA gemacht, weil der Markt irgendwie für eure Sportarten so groß ist und weil der Markt generell so groß ist.
Ja.
Man hätte ja rein sagen können, naja, wir machen jetzt erstmal noch Polen und also nicht Frankreich oder UK, was du gerade meinst, größer. Ihr habt aber wirst gesagt, nee, wenn, dann machen wir schon den ganz großen Sprung.
Ja, und gerade mit Jan so im Gepäck und der hat seine Karriere ja vor 2 Jahren beendet und das war dann eben noch, okay, dann lass uns jetzt auf jeden Fall diese Welle, solange Jan halt so präsent ist, in den USA nutzen, da diesen ersten Schritt zu machen, von wo aus wir dann wieder aus eigener Kraft gut wachsen
können. Ich meine, du bist jetzt ja sozusagen nach deiner Karriere, hast jetzt so verschiedene Sachen, Podcaster geworden, weiß ich zwar ganz gut, also wenn er reinhören möchte, gibt es jetzt wie viele Folgen live mittlerweile von deinem Podcast?
Ich weiß gar nicht, 15 oder 20 oder sowas, ja auch hier mit OMR, ja. Podstars produziert, ja, ja. Also
ja
hausintern. Ja.
Ja, ja. Aber also auch, sagen wir, ganz, ganz andere Gäste, ganz anderer Style. Das ist ein Thema. Ich glaube, du hast ein Buch geschrieben, oder Buch gemacht. Also, ist ja so ein Bildband am Ende.
Ja.
Was machst du noch so?
Ja, also, so im Alltag ist es schon dieses Podcast-Thema auf jeden Fall mein Hauptding von Dino Going Mental. Ich einfach versuche auch diese Wege und das Mentale dahinter zu ergründen, zu schauen, wie, ja, sich sportliche und auch unternehmerische Wege sich irgendwie kreuzen. Ansonsten ist dieses Projekt, was Ryzen war, so der erste Impuls, eine Beteiligung mitzunehmen, mal statt irgendwie statt Sponsorengeld oder auch dort zu investieren und noch ein paar andere Projekte quasi über die Jahre mitgenommen, dankbarerweise. Und das lustigerweise war eigentlich auch so ein Fenster. Also ich hatte das große Glück, irgendwie eine Harvard Business School, da gibt es so eine Einladung zu.
Ah ja, mit Anita Elbersti.
Ja, genau, mit Anita
Elbersti. Also wo Ex-Athleten oder Ex-Star-Athleten, genau, muss man schon sagen, dürfen an so einem Kurs teilnehmen. Und diese Professorin ist eine Holländerin, die jetzt da seit Jahren in Harvard lehrt. Die war auch vor 3-4 Jahren mal bei OMR auf dem Festival. Mhm. Da war, ich glaube, Oliver Kahn war da auch mal, aber da waren auch die ganzen amerikanischen Basketballspieler und sowas. Wer war bei dir irgendwelche namhaften Leute im Kurs?
Im Kurs selber waren wir eigentlich relativ, es war ein paar, ich habe den einen Footballer, das war der Quarterback, jetzt fällt mir der Name schon wieder gerade nicht mehr ein, der so zweite Liga, so hinter Manning und Brady war.
Okay, okay.
Ansonsten noch Baseballer, Tennisspielerin, Tänzerin,
das hast du gemacht.
Snowboarder dabei.
Okay, okay.
Und das ist so ein Einladungskurs, Transition to Business, das ist so ein Einladungskurs, wo du im Prinzip so siehst, wie andere Sportler das machen. Ja. Und da siehst du in Amerika auch, dass es gang und gäbe ist. Ja, die Basketballer machen das genau gleich, mit einer Null extra wahrscheinlich hinten dran, ist ja immer in Amerika. Aber auch interessant, dass sie dieses Fenster eigentlich gefühlt immer mehr schließt. Ja, die ganzen Business Cases, also die kriegst im Prinzip Business Cases von Maria Sharapova oder Michael Phelps, wie er es damals mit Under Armour gemacht hat und so Sachen, wo du das eben nachlesen kannst. Du liest eigentlich eins für eins diese Geschichten nach und siehst, okay, das sind so, das sind Sportler, die halt eigentlich ihren Weg suchen. Und um auf die Frage zurückzukommen, sind das eben genauso jetzt diese Investments, wo ich damals so passiv dabei war, wo ich jetzt einfach schaue, okay, da braucht mich keiner, ja, genauso wie bei Ryzen, das ist so im Alltag, der Laden funktioniert, wunderbar, aber ich kann eben reinschauen und eintauchen, so tief wie ich möchte, und das sind so die Kernsachen.
Okay, aber ich meine, würdest du nicht ein bisschen, oder euch beide so ein bisschen in den Fingern jucken und sagen, okay, man müsste sich nochmal eine Challenge ausdenken, so ein bisschen, dass dieses moderne Playbook, über das wir gerade auch sprachen, sagen, okay, für den amerikanischen Markt, juckt dich da irgendwas? Also du sagst, okay, boah, also ich habe jetzt gesehen, was man mit den 600 Kilometern da aus Death Valley bewegen kann, irgendwas anderes zu überlegen, was könnte es sein, oder noch medialer zu werden, um halt dein Portfolio an Firmen zu pushen?
Ja, also in der Tat ist ja der Podcast gerade auch aus dieser Idee gelandet, ja, dass du sagst, okay, das ist sowas Kontinuierliches, weil
ich so verlinke übrigens Shownotes, also Frodeno Goldmantel, wer das mal hören will, okay.
Ja, aber das ist natürlich sowas, wo du auch jede Woche, also im wöchentlichen Rhythmus, immer wieder präsent bist, ja, und auch mit der Marke und deine eigenen Projekte eigentlich pushen kannst, weil ja, so ein Death Valley Nummer, die ist absolut mega, aber es ist halt auch so schnelllebig heutzutage, ja. Und dieses klassische Influencer Game tue ich mich schwer. Also ich mache gerne mal so ein Projekt oder sowas, ja. Aber das war absolut riesig, wie ADA oder auch andere Projekte da irgendwie durch die Decke gehen. Aber es sind halt immer so sehr kurze Impulse, die dann da sind und dann am nächsten Wochenende gibt es eben das nächste. Und dauerhaft irgendwie diesem Köder hinterher zu laufen, weiß ich nicht, ob das so wirklich meins wäre. Hm. Obwohl ich so sportliche Herausforderungen absolut liebe und suche.
Gibt es denn da welche, die du dir überlegst? Ich meine, es wird ja immer normaler, dass auch Leute jetzt irgendwie in ihren, weiß ich nicht, 40ern, 50ern noch versuchen, irgendwie fit zu bleiben, Sport zu machen und sich Ziel setzen.
Ja, absolut. Da bin ich nicht anders. Ich meine, ich habe gerade irgendwie angefangen, Tennis zu spielen, aber so was so Extreme angeht, keine Ahnung, ich laufe diesen Jahr einen Ultra Trail Mont Blanc mit, also quasi einmal rund um Mont Blanc. Das ist diese WM des Traillaufens, da muss man sich für qualifizieren. Ich laufe nächste Woche auch einen kleineren aus derselben Eventserie mit und mache 2-3 Radsachen. Aber wie gesagt, dieses große.
Wenn du jetzt so laufen gehst, so 10 Kilometer laufen gehst, was läufst du auf 10 Kilometer für eine Zeit, wenn du normal laufen gehst?
Ja, das ist ja das Nächste. Ich wohne auf 1500 und bei mir hat die Hausrunde halt irgendwie 400 Höhenmeter auf 10 Kilometer. Also da geht's nur rauf und runter. Aber hier die Alsterrunde letztens irgendwann mal so in 34 Minuten gelaufen. Also es geht schon noch.
Okay.
Also die erste.
Du bist ein Halbmarathon gelaufen in Paris?
Ich glaube 1:10.
Ja. Halbmarathon, 1:10.
Ja.
Okay. Das ist dann ein Kilometerschnitt von
auch so 3:20, sowas.
Ah, okay. Okay. schon noch absolut. Und du wohnst in Andorra, ne?
Genau.
Warum in Andorra?
Andorra kam durch die Nähe, also ich habe vorher in Spanien gewohnt, in der Nähe von Barcelona aufgrund des Wetters. Und dann wurde eben dieses Thema Höhe immer mehr relevant. Und ich habe Familie, ich habe 2 Kinder und bin jetzt echt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich muss nochmal 3 Wochen in die Sierra Nevada und das irgendwie 3-4 Mal im Jahr und lass meine Familie dann zurück. Da habe ich nicht so den Bock drauf und das war eben das Näheliegendste. Und muss man sagen, ist extrem sportbesucht und auch absolut halt steuerlich bevorteilt.
Es gibt ja jetzt ein paar andere Marken, also sozusagen, die ich persönlich auch immer hübsch finde und interessant fand. Über Jahre diese Marke Rafa, zum Beispiel, also Rafa mit PH oder Paranormal Studios heißt, glaube ich, auch eine. Auch so eine Sportmarke, wo man schon das Gefühl hat, okay, hätte ich jetzt mit 18 nicht gekauft, auch vielleicht gar nicht bezahlen können.
Ja.
Aber jetzt so irgendwie 30, 40 Jahren, da kommen die so auf. Aber die eine gehört den Walmart-Familie, die anderen gehört, glaube ich, der Montclair-Familie, also der oder so.
Die sind investiert,
also
ja.
Investiert. Also genau, ich glaube, Rafa gehört wirklich komplett der Walmart-Familie und ich glaube aber bei Paranormal ist die Montclair-Familie investiert.
Aber die tun sich schwer in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl. Da konnte man auch lesen. Also ich habe in der Vorbereitung ein bisschen geguckt und da sah das jetzt nicht aus, als wenn die jetzt unbedingt steil nach oben gehen.
Ja, ich, also genau, bei Rafa ist es, glaube ich, ist es auch transparent und öffentlich, dass die sich sehr schwer tun, glaube ich. Ich glaube, bei dir, die hatten, glaube ich, auch ein bisschen Pech, so mit Corona-Pandemie, gleichzeitig der Verkauf, dann hatten die Lager voll, dann wurde es, glaube ich, ziemlich verramscht, so im Nachgang. Und dann haben sie so alles, was irgendwie so irgendwie wertstiftend ist, glaube ich, abgebaut viel, ne, also so diese Clubhouses und so.
Ja, das war so ein typischer, da kam halt ein Berater rein und hat halt gesagt, okay, das bringt kein Geld, das bringt kein Geld. Die hatten damals ein Reiseportfolio, die hatten einen Verlag, die hatten lauter so Sachen, die sie dann abgebaut haben und damit aber auch die Marke abgebaut haben. Und deswegen, glaube ich,
ist das auch beifahren. Vom Look and Feel, finde ich, ist die super nah an euch dran. Also so von, wenn ich jetzt gefragt worden wäre, was ist die engste Peer Group, hätte ich wahrscheinlich die beiden Marken genannt.
Ja, also genau, ich glaube, also Rafa waren eigentlich, muss man klar sagen, waren die Vorreiter, die haben überhaupt erstmal so diesen Fashion-Aspekt oder dieses reduzierte Design und Ästhetik überhaupt in den Radsport gebracht. Davor war das ja einfach eine Leica-Sportbekleidung, so zu Leica-Sportbekleidung, die einfach funktional war. So. Und das war Rafa, die waren die ersten und die haben das wirklich toll gemacht. Und da haben natürlich viele Marken hingeguckt. So. Also wir,
auch für uns
wir
die sicher, Inspiration. Genau, ja. Auf jeden Fall.
Genau, und ein Paranormal würde ich nochmal so vom Look and Feel ein bisschen anders einordnen. Die sind so sehr, sehr, oft kommen die so sehr über sehr ästhetischen Content und sehr, ich nehme es als sehr exklusiv wahr und ich würde uns als eine sehr inklusive Marke beschreiben. Aber ja, natürlich würde jetzt Fabi sagen, als Designer guckt er sich wahrscheinlich schon so eher ästhetische Marken an irgendwie.
Okay, aber es macht euch keine Sorgen, dass die jetzt so ein bisschen eher nicht mehr so wachstumsstark sind, zumindest so?
Nee, also solange, also wir im Moment haben wir nicht das Gefühl, dass es bei uns irgendwie jetzt so einen externen Hämmer gäbe, sozusagen, ne? Dass man jetzt irgendwie, ich glaube eher, dass wir so ein bisschen davon profitieren, dass wir halt lange Zeit dann sozusagen innerhalb dieser Peer Group nicht so super spitz waren, sondern eben recht breit. Wir waren nicht nur rein Radsport, also Paranormal ist ja so rein Radsport und sehr spezifisch und dann da eine sehr spezifische Zielgruppe. Die haben das, glaube ich, sehr gut geschafft, da sehr schnell dann Traktion aufzubauen. Dadurch, dass wir so ein bisschen breiter waren, immer auch Triathlon und immer diesen Performance-Aspekt und haben wir uns anfangs so ein bisschen schwerer getan. Auch was sozusagen jetzt rein sowas Verteilung von Kapital. Ne? Wir hatten so viele SKUs und du musst halt immer überall Mindestmengen bestellen. Das heißt, wir hatten die Bestseller immer sofort ausverkauft. Und das, was sich halt weniger gut verkauft, das hast du dann halt, das konntest du dann noch den Rest der Saison mitverkaufen. Und da waren die sozusagen durch diese noch stärkere Fokussieren, war jetzt so ein Paranormal, glaube ich, früher schneller. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass uns jetzt so ein bisschen diese Breite eigentlich hilft, uns so sehr zu stabilisieren. Irgendwie.
Und das ist auch eine ganz andere Herangehensweise. Wir haben uns parallel zu Amerika, haben uns zum Beispiel Asien angeschaut und sind auch hingeflogen und haben Shanghai einfach mal eine Woche lang die Radszene angeschaut, die übrigens phänomenal ist. Und man sieht natürlich immer nur das, was von außen ist, ja, aber da gibt es auch zwei Marken, die sehr, sehr stark sind. Das eine ist das Paranormal, das andere ist eine australische Marke, die heißt MARP. Und MARP hat damals einen Pop-up oder so einen saisonellen Store gehabt. Die haben Millionenbeträge für Miete rausgehauen, ja, und kommen dann mit einer Wucht auf diesen Markt. Muss man aber sagen, so richtig durchsetzen tut sich das alles nicht. Und deswegen ist es immer so Sache, natürlich kannst du mit viel Geld sowas versuchen, schnell aufzupumpen. Aber wir sehen immer mehr, das, was funktioniert, ist eigentlich dieses stetige, ja, natürlich auch irgendwie konservative probieren und schauen, wie können wir das am besten wo groß aufziehen.
Habt ihr noch so Testimonial-Wünsche oder pickt ihr noch irgendwie wen? Habt ihr da was vor der Tür?
Nee, jetzt aktuell sind wir irgendwie sehr happy, aber natürlich gucken wir immer, weil fairerweise muss man ja sagen, also dieser Sport, das wandelt sich natürlich ständig und ich würde sagen, in so Zyklen von 2 bis 5 Jahren sind natürlich andere Leute vorne Und da wollen wir, haben wir schon den Anspruch, dass wir sozusagen auch weiterhin auf Hawaii vertreten sind, vorne so als Legacy sozusagen.
Also ich würde mir Harry Styles wünschen. Wie läuft er jetzt Marathon? Ja. Wäre cool, wenn der in Reisen rumläuft. Ja.
Aber so kann man es versuchen, wahrscheinlich nicht. Ne? Also, oder schickt man dir mal Klamotten zu? Oder?
Haben wir gemacht.
Kam schon was? Ne?
Nein, leider nicht.
Aber das heißt, okay, haben sie einfach mal eine Kiste zugeschickt. Ja,
genau.
Paul Rübke hat es ja mal gemacht, ne?
Ja, also genau, den kennen wir irgendwie so ganz gut und wenn er was braucht, dann schicken wir ihm gern was und sind so freundschaftlich verbunden. Aber am OMR-Fest habe ich ihn hinterm Burgerladen, haben wir noch gequatscht.
Aber ansonsten, also es gibt jetzt nicht so die große Testimonial-Idee dahinter, die dann demnächst kommt oder sowas, von der man noch nichts gehört hat und der hier arbeitet?
Nee, tatsächlich nicht, eher so. Aber ich würde, also wir würden es auch nicht ausschließen. Also deswegen, sowas
wie... Wenn es Läden nicht sind, Läden hat beschrieben, ist ja einfach super teuer.
Wir gucken uns schon gerade Hamburg, Wien als Pop-up, weil wir gesehen haben, in München, der Laden war sehr schnell profitabel. Wir machen halt, es ist halt sehr, 120 Quadratmeter, sehr schicker Laden, aber das ist jetzt kein 1,5 Millionen Einrichtung sozusagen. Und was wir dann halt gemessen haben, ist, dass sozusagen, wir hatten so ein bisschen Sorge, nimmt offline dann online was weg in München. Das war aber genau nicht der Fall, sondern es befruchtet es eher. Also München ist jetzt so die stärkste deutsche Stadt.
Fällt mir gerade ein, ich bin letztes Jahr ein bisschen durch New York spaziert und da war in so einer Off-Location ein Laden Bandit. Kennt ihr die? Also schön, schon so, sagen wir mal, nicht ganz Soho, aber so West Village war das schon so noch irgendwie von einigermaßen, lief man so vorbei.
Ja.
Und dann waren da nur so 10 Produkte im Laden, also kaum was da. Und ich dachte, okay, aber es wirkte auch so ein bisschen, fällt mir gerade ein.
Ja.
So wie ihr, so vom Style her.
Also. Ja, genau, das ist ja so eine Running Brand, ja.
Aber Größenordnung?
Keine Ahnung. Aber ich glaube, in diesen D2C reinen Running gibt es noch Satisfy und so. Ich glaube, die tun sich noch mal schwerer, weil denen fehlen die großen Warenkörbe für die Akquise. Ne? Also du hast also im Running ist es noch mal herausfordernder, glaube ich, so ein Preis. Also im Radsport ist es halt, du bist halt bereit für eine gute Radhose auch 150 Euro, wenn du noch ein Trikot und Baseline dabei hast, dann bist du halt schnell bei 250, 300 Euro. Das sind so unsere Warenkörbe. Um da mal mit Laufsachen hinzukommen, ist das schon, glaube ich, eine Aufgabe in der Breite sozusagen. Und deswegen, glaube ich, tun sich diese so sehr special D2C reinen
Running Brands. Ich habe mich sehr gewundert. Da kostet, einen Laden zu mieten, selbst in der Off-Location oder in der etwas B-Lage. Ja. Und dann 8 Klamotten oder sagen wir 20 verschiedene. Ja. Da dachte man so, wie soll das funktionieren?
Ja, ich glaube, Satisfy hat 8-stellig auch eingesammelt ich glaube, die haben 12 eingesammelt oder so bei 12 Millionen Umsatz. Also so, das ist so du brauchst sehr, sehr viel Kapital, glaube ich.
Und denkt man dann über, sagen wir mal, andere Produkte nochmal nach? Also könnte man als Ryzen auch in Schuhe gehen?
Ja, boah, die Diskussion, mein Bruder hat mal eine Zeit lang diese Diskussion. Er hat an der Sporthochschule gearbeitet im Institut für Biomechanik, der macht auch so den ganzen Produktteil, deswegen ist er so mit Jan immer viel im Austausch und in Diskussionen. Und klar, dieses Schuhthema kommt immer mal wieder, aber man muss schon, das ist halt wirklich, dann ist es eigentlich nochmal eine neue Firma bauen. Ne? Also das ist halt so technologiemäßig, finde ich, ist es wirklich nochmal so von Forschung, Entwicklung nochmal wirklich ein ganz anderes Setting, was du dann brauchst irgendwie. Ne? Und wir wollen jetzt nicht, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht die Marke, die halt irgendeinen Leisten nimmt und unser Logo drauf macht. So. Aber klar, diese Diskussion, die führen wir. Ja,
ist ja immer die Frage, wo du als nächstes wachsen könntest. Ja. Aber ich meine, du hast vorhin Influencer oder Testimonials oder sonst was angesprochen. Ich meine, wir haben jetzt zum ersten Mal dieses Jahr ein Radteam, ein Offroad-Radteam und werden das erste Mal auch ein Tour de France-Team ausstatten.
Ach wirklich?
Welches also bei den Frauen.
Ah. Und ich glaube, es ist noch nicht confirmed.
Ach so, okay.
Ja, war das aber okay.
Siehst du mal, war gut.
Alles gut.
Aber das sind auf jeden Fall so Gedanken, wo es so viele Möglichkeiten gibt, um eigentlich mit unseren Kernkompetenzen noch weiter zu wachsen. Und das ist das Ding, ja, wie schnell muss es dann immer gehen, wenn es ja eigentlich irgendwie momentan sehr gut funktioniert.
Also das heißt, ihr habt jetzt auch irgendwie, ihr habt Zeit sozusagen. Ihr, diese
das ist irgendwie der große Vorteil. Ne? Wir haben, wenn das kann gerne groß oder noch größer werden, aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn nicht. Also das ist irgendwie, wir haben da so diese Freiheit, finde ich, haben wir uns schon erarbeitet und das genieße ich auch irgendwie sehr tatsächlich.
Okay. Ja, also habe ich noch was vergessen? Ihr habt irgendwie, ich habe ein gutes Gefühl dafür. Ich hoffe, es dauert nicht wieder 7 Jahre vielleicht. Also realistisch, so, sagen wir, nehmen wir mal so als nächste Hürde so die 250 Millionen Umsatz. Das könnte in 3-4 Jahren der Fall sein.
das ist, glaube ich, sehr optimistisch.
Ist es so?
Ja, das glaube ich, ist sehr, sehr optimistisch.
Also ich meine, das ist sehr schnell. Wenn man sich immer weiter 80-90% wächst, dann geht es ja schnell.
Ja, genau, da muss man, genau das. Aber ja, da wäre ich sehr vorsichtig mit so einer Aussage irgendwie. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass man dieses Bucket 50 bis 100 stabil hinbekommt irgendwann. Und dann, glaube ich, wenn man das dann irgendwann wirklich über, ich glaube, Johannes Kliech hat es neulich irgendwo gesagt, es gibt keine, außer ich glaube, Mohr und was hat er noch gesagt? Keine D2C-Brand, die über 100 Millionen groß ist in Deutschland. Also ich glaube, da gibt es noch so 2-3 Hürden, die wir da vornehmen sollten. Aber ja, wir können uns auch da spätestens sprechen.
Aber ist es denn denkbar, dass ihr mal so einen Sprung macht und einfach mal den Vertrieb erlaubt? Also dass ihr jetzt eure Sachen bei Zalando reinpackt oder so?
Ich bin mir, hast du das Gefühl, dass man da, also sozusagen würde man darüber so viel mehr noch wachsen können? Ich habe das Gefühl, du bist dann halt so, du verwässerst, also du bist halt in Competition mit dann den anderen Brands auf der Plattform, du hast einen Competitor, die auf deine Brand werben sozusagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so, dass man sagt, okay, naja, jetzt schaltet ja man sozusagen dieses Bucket-Umsatz noch frei. So,
du hast ja gerade Johannes Kliech angesprochen, der fällt mir da jetzt ein mit seiner Sockenmarke Snox. Mhm. Macht der ja Amazon alles, der kommt ja aus Amazon. Also insofern hat er noch nie so richtig, also jetzt sagen wir mal, D2C in dem Sinne, bei seinem eigenen Shop ist ja erst der zweite Schritt, der hat ja das mit Amazon angefangen. Insofern würde ich sagen, wenn man da jetzt hinguckt, dann scheint es zu gehen.
Ja, aber ich glaube, so auf Snox tun sich, glaube ich, schon schwer, noch viel zu wachsen oder jetzt noch in größeren Sprüngen zu wachsen. Ne? Also ich, genau, die kommen eben aus dem Plattformgeschäft. Ne? Also ich würde eher sagen, Snox ist halt in einem ganz anderen Bereich sehr, sehr gut und haben das halt so exzellent durchgespielt und tun sich, glaube ich, aber eher, wäre meine Beobachtung,
schwer
eine Marke zu werden, ja, und sozusagen, und deswegen finde ich es eher fast ein Argument, ja, okay, dann lass uns lieber bei dieser Marke und Retention und echte Kundenbeziehung aufbauen und dieses Word of Mouth, das sozusagen besser hinzubekommen noch, anstatt jetzt sozusagen diese Verwässerung vorzunehmen. Also ich finde es eher ein Beispiel dafür, dass man.
Aber auf der anderen Seite sind diese Plattformen ja so riesig und man ahnt, glaube ich, gar nicht, wie tief die Märkte sind und ist dann wahrscheinlich irgendwie in 2-3 Jahren ärgert man sich vielleicht, dass man das alles hat liegen lassen.
Ja.
Und das Kapital, was man da hätte bekommen können, nicht genommen hat, um halt dann woanders zu investieren. Ich meine, du kannst da ja durchaus, wenn du da jetzt profitabel auf Amazon verkaufst, das Geld nehmen und auch in die Marke investieren. So ist ja nicht, ja.
Genau, ja, aber das geht ja so, diese direkte Kundenbeziehung verloren und du hast dann, ich finde schon, du hast halt so eine Verwässerung auf der Marke so ein bisschen. Also ich würde schon das Gefühl haben, dass du dich schwer tust, halt so diese Community selber sozusagen in der Tiefe
wie
zu
oft,
pflegen.
Wie oft mailt ihr Leute an und Adresse? Also wie viel machst du da aus dem CRM?
2-mal pro Woche, würde ich sagen, so standardmäßig.
Also das heißt, jede Adresse wird 2-mal die Woche bearbeitet?
Ja, so.
Okay.
Und dann haben wir die App, da gibt es dann noch Push. Also es ist schon sehr, genau.
Sehr wenn Sie denn, aber es ist denn, ich hatte früher mal eine Firma, die wir an Zalando verkauft haben, und da habe ich es ein bisschen mitbekommen. Da war wirklich heftig zu sehen, ich glaube, es war damals, ich habe es Robert Genz vor kurzem von Zalando nochmal gefragt, fast 1/3 des Umsatzes wurde von dem Newsletter ausgelöst. Mhm. Also die haben gemailt und dann wurde gekauft. Mhm. 1/3 des Gesamtvolumens damals, meine ich so, war halt aus dem Newsletter.
Ja.
Ist es bei euch auch noch nach wie vor?
Nee, ganz so krass ist es nicht. Wir haben auch eher das Gefühl, dass es dann so Touchpoints sind, sodass wir so im Mind bleiben bei den KundInnen. Und es ist aber jetzt nicht so, dass wir 1/3 pro Woche über Newsletter machen. Aber App zum Beispiel machen wir, wenn sie denn gut funktioniert. Wir hatten gerade den perfekten Sturm im Hintergrund, dass so ein Teil der KundInnen mit der App wo die App immer abgestürzt ist und wir haben es erst viel zu spät gemerkt, weil App-Umsatz trotzdem gestiegen ist, aber eben nicht so, wie sie hätte steigen können. Also App ist schon sehr relevant tatsächlich. So, das macht zwischen 30% und 40% in manchen Wochen vom Umsatz aus.
Aber die App ist am Ende eine Shop-App.
Also ja, genau.
Sie hat jetzt keine andere Funktion.
Nee, oder? Genau, ja.
Okay.
Da machen wir halt so, es gibt immer mal wieder, sagst du halt, bestimmte Produkte erst da launchen zum Beispiel oder dass wir halt, keine Ahnung, Black Friday haben wir zuerst in der App geöffnet, den ersten Tag. Und ansonsten gibt's halt so Monthly App Specials, wo du dann halt so Vergünstigungen sozusagen bekommst.
Und macht ihr auch, also wo du gerade Black Friday sagst, ein Großteil unseres Umsatzes ist Black Friday?
Nee, Großteil nicht, aber es ist ein relevanter, also es ist auf jeden Fall relevant so, ne? Und es ist auch, diskutieren wir auch jedes Jahr so. Man hat so das Gefühl, dieses Black Friday-Thema wird ja von Jahr zu Jahr größer irgendwie. Und damit, das nehmen wir schon so wahr, das ist einfach, also so die Preiselastizität ist so krass am Black Friday, weil die Leute einfach, die sind so gewollt zu shoppen jetzt sozusagen. Das hast du halt in keiner anderen Woche im Jahr sozusagen. Du musst da in meinen Augen mitmachen. Es macht so, letztes Jahr haben wir schon, ich glaube, 20% oder so vom Jahresumsatz.
Wow. 20%. Das nächste Thema nach Black Friday ist ja Adventskalender. Ja. Ist es bei euch ein Adventskalender?
Ja, da haben wir irgendwie, noch keinen sinnvollen Engel drauf gefunden, was wir mit, also so, wenn du jeden Tag Socken im Kalender hast, ist dann irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen lame am 13. Tag. Da haben wir irgendwie noch keinen Zugang zu gefunden, wie wir das irgendwie.
Aber da haben wir auch schon mal Artikel zugeschrieben und mein Kollege Roland Eisen ist da tiefer eingestiegen, was Adventskalender teilweise für Marken bewegen können. Das ist ein totaler Wahnsinn. Also, man auch denkt,
manche Marken auch, glaube ich, komplett davon abhängig sind mittlerweile. Ja. Ja, aber also wenn du eine Idee hast oder wenn jemand eine Idee hat, gerne schicken wir. Uns ist noch keine sinnvolle gekommen.
Du machst ja noch ein paar andere Sachen. Du machst ja, glaube ich, Eight Sleep, habe ich gesehen, ne? Relativ viel, oder?
Ja, also Eight Sleep ist ja eine Standardpartnerschaft. Also,
ja, genau. Das sind ja so Sachen, die du noch nebenher also auch noch bewirbst und auch groß, sozusagen, wo du auch Testimonial bist und so, ne?
Ja, ich meine, das ist nach wie vor Teil des Kerngeschäfts. Also, das ist irgendwie
finde ich jetzt
Testimonial, ja genau, für Canyon oder auch für Hoka und die klassischen Marken, aber eben auch jetzt dieses Thema, was du angesprochen hast, für uns irgendwie Longevity oder sich besser fühlen, ob das mit Supplements oder mit anderen Produkten.
Was für Supplements nimmst du so?
Du ganz ehrlich, ich schwöre auf Kollagen.
Aha.
Also Kollagen ist so gerade bei meinem teilweise dann doch etwas angeschossenen Körper, also das, was mich irgendwie wieder gerettet hat, für Sehnen und Bänder, so extrem gut. Und ansonsten Magnesium zum Pennen, das ist auch sowas.
Also ist jeden Abend eine Magnesium-Tablette zum Schlafen gehen?
Ja, es ist ein Pulver, es ist so ein Triple-Magnesium, also es ist im Prinzip so eine etwas sehr spezifische Formulierung. Weil Magnesium, da gibt es ja auch so riesen Qualitätsunterschiede. Und das
ist alles, aber da bist du in einer Partnerschaft, wo das auch so. Also
nee, da bin ich auch beteiligt in der Firma.
Welche Firma ist das?
Pillar heißen die. Mhm. Australische Marke und die sind aber auch in Deutschland relativ stark und ja, bauen international jetzt auch gerade auf.
Und da könnte ich jetzt auf die Webseite gehen von Pillar und dann das Jan Frodeno Supplement Set direkt irgendwie auch Kollagen, auch Magnesium zu bekommen?
Ja, nicht das Jan Frodeno, aber ich meine, da bin ich tatsächlich mit drin, weil für mich war es immer das große Problem, dadurch, dass ich viel in Amerika unterwegs war, da gibt es halt sehr viele verunreinigte die Supplements, ja, das heißt, da kannst du nicht einfach ein Magnesium aus der Apotheke besorgen, weil es kann einfach sein, dass noch Spuren von dem letzten Medikament drin sind, das auf diesem gleichen Fließband bearbeitet wurde.
Und dann bist du dopingmäßig.
Vorbelastet und das ist eben genau das, was Pillar eben macht, von Sportler für Sportler. Aber natürlich auch für jeden anderen. Es ist einfach nur dieses Reinheitsgebot, was wir uns selber auflegen und auch die Funktionalität, die wir sagen, okay, das muss halt funktionieren, weil es gibt halt tausende Marken, ja, und um uns davon abzusetzen, haben wir eben diesen sportlichen Anspruch und
Was sind die Marken, wo du noch beteiligt bist? Also die Pillar habe ich jetzt verstanden, welche war das noch so?
Was würdest du noch kennen? Morton würdest du wahrscheinlich kennen. Morton, die machen Sport Nutrition, die haben das ganze, dieses Nutrition Game so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Swift, das ist eine Online-Trainingsplattform.
Das kennt man ja, klar.
Ja, das ist auch inzwischen ein Riesenunternehmen, die haben das irgendwie.
Das ist ja richtig großes Portfolio mittlerweile auch, sagen wir mal, das sind ja alles schon auch relevante Dinger. Swift ist ja schon ein Milliardenunternehmen, hätte ich jetzt getippt.
Ja, Milliarden, je nach Bewertung, ist natürlich immer sowas.
Das war aber auch schon,
auch Morton ist inzwischen riesig geworden und hat irgendwie das große Glück, auch in dieser Phase, es gab mal so eine Phase, ich würde so sagen, zwischen 15 und 2020 war so dieses, dass Athleten mit einsteigen dürfen in so Projekten. Inzwischen wird da so viel über Paid Media und sonstige Konstrukte gemacht, dass das, glaube ich, gar nicht mehr so relevant ist, dass Athleten irgendwo mitgenommen werden bei so Startups. Aber da hatte ich echt in meiner Phase irgendwie.
Also wenn ich jetzt so raushöre, was ist jetzt Ryzen ungefähr wert? Weiß man natürlich nicht, aber ich hätte jetzt mal gesagt, irgendwie bei dem Wachstum, sagen wir mal, wird ja schon irgendwie 100 Millionen plus wert sein, gar keine Frage. 100%, also ja, safe mit der Marke, profitabel, Wachstum. Da würde ich mal sagen, es ist, also 100 Millionen ist mal die Untergrenze. würde ich nicht verkaufen, aber es ist mal mindestens wert. Vielleicht auch deutlich mehr, oder?
Ich habe wirklich keine, also wir haben es noch nie irgendjemandem gegeben zum Bewerten und wir führen die Gespräche tatsächlich. Also das, ich finde es interessant, dass du.
Ja, als funktionierende D2C-Marke, also ja. Glaube ich, das ist schon da so. Ich kenne ja eure Metrik jetzt nicht genau, also ihr seid profitabel, ja. ihr wächst irgendwie mit 80-90% auf 50 Millionen Euro oder 60 Millionen Euro Umsatz. Das ist, also safe ist es mehr als 100 Millionen wert. Okay. Ja. So, und dann ist es ja nur ein Teil von Jans Portfolio. Da hast du ja wahrscheinlich mit deinem ganzen Investmentportfolio oder Beteiligungsportfolio ja mittlerweile am Ende wahrscheinlich mehr verdient oder mehr Wert geschaffen als Athlet je.
Ja, das ist im Triathlon gar nicht unmöglich. Ja, es ist ja, wenn du irgendwie schaust hier, was weiß ich, was im Tennis da an Preisgeldern läuft oder auch im Fußball. Aber es ist schon irgendwie eine Sportart, die halt ein sehr, sehr dankbares Klientel hat, ja, die einfach sehr, sehr treu sind und eben dieses Konzept so gemeinsam mit den Hobbysportlern unterwegs zu sein, ist sowas, was eigentlich eine Nähe schafft, wodurch du halt Potenzial hast, Marken und Communities zu schaffen, die sich halt auch gut bespielen lassen. Und auf dem Papier ist das halt alles wunderbar. Ja, denkst dir, boah, krass. Aber
ich hätte jetzt mal so überschlagen, wahrscheinlich hast du ungefähr dasselbe Vermögen wie so ein Mats Hummels oder so, nur dass der es als Cash hat, weil er es als Gehalt bekommen hat. Und du hast wahrscheinlich einen Anteil von ganz vielen verschiedenen Firmen.
Mats Hummels hat wahrscheinlich eher eine Yacht im Mittelmeer stehen als ich.
Er hat auf jeden
ich
Fall.
Ich bin auch auf kleinem Ruderboot unterwegs. Aber auch weil ich im sportlichen Teil so gerne mache.
Na gut. Also, okay. Wir waren da eigentlich schon stehen geblieben. Ich wollte ja schon abmoderieren, dann ging es wieder los. Letzte Sache vielleicht noch: Kaffee. Es gibt so eine Kaffee, oder könnte man kaufen. Also, Frodissimo, also du bist ja Kaffee-Junkie oder Kaffee-Liebhaber und gibt es auch bei euch im Shop.
Mhm, aber den gibt es schon ganz, also ehrlich gesagt, musst du erzählen, das ist, glaube ich, schon bei Peking entstanden, rund um.
Ja, das ist irgendwann danach mal entstanden, weil ich halt so das Konzept Autogrammstunde irgendwie damals nicht so richtig verstanden habe. Ich fand das immer komisch, dass du dich irgendwo hinstellst und dann steht da irgend so ein Plastiktisch und unterschreibst die Karten. Und ich fand halt, Kaffee war so für mich ein relevantes Thema und da haben wir angefangen, Kaffee auszuschenken bei Events. Also damals war das noch nicht üblich. Ja, jetzt hat jeder überall immer einen Foodtruck und gerade auf so Messen. Aber damals war es halt eben, hatten wir so eine kleine Espresso-Maschine und haben dann halt, stand ein Barista da und zwischendurch kam ich dann und habe für die Leute irgendwie einen Kaffee gemacht, so als Austausch. Und das war für uns so eigentlich als Marke dann, als wir zusammenkamen, so ein bisschen die Einstiegsdroge. Ja, hast halt irgendwie 10 Euro, ein Päckchen Kaffee, steht Ryzen drauf, steht Frodissimo drauf, also mein Spitzname. Und es war eigentlich so, ja, so ein Entry, auch ein schönes Geschenk, was sich irgendwie Athleten untereinander machen konnten. Das ist aber kein Business, ja. Also ich meine, der Markt ist
kein
hart umkämpft. Ja, das ist, glaube ich, das, was unsere Mitarbeiter so vielleicht am meisten schätzen, ist, dass eine fette Kaffeemaschine dasteht und also
gibt. Genau, ich glaube, wir trinken mehr von dem Kaffee, als das wir verkaufen. Also es ist schon verkauft, aber es ist kein relevanter Teil.
Gibt's denn, macht ihr nicht irgendwelche so Spezialhooks, dass man den Kaffee beilegt? Oder gibt es auch irgendwie, wenn ihr was verkauft, Fotos von dir im oder wird dein Buch beigelegt ab einem gewissen Warenkorb? Oder habt ihr sowas, was so bestimmte Marketing-Tricks unterschreibt?
Ich erinnere mal, dass wir irgendwann getestet haben, kurz vor Kaufabschluss war ein Bild von Jan zu sehen und er hat sich bedankt, dass
ja,
der, die Kundin
ja, oder
Teil
wenn
der Reise
über 1.000 Euro kaufst, dass du dann irgendwie mal Jan fahren darfst oder ich weiß so.
Ja, das haben wir ehrlicherweise noch nicht so durchgespielt im Sinne von, dass man jetzt sozusagen das so ganz spezifisch, so ganz spezielle Angebote macht. Das ist eher so, dass wir da halt so, wir machen halt super viel so Community-Sachen mit Jan, also wenn wir dann rot sind bei der Challenge oder dann ist halt Jan da oder letztes Jahr das Amerika-Ding, das hat halt Jan dann vor allen Dingen getrieben sozusagen. Aber ja, das könnte man wahrscheinlich noch spezifischer machen auf jeden Fall, glaube ich, ja.
Okay, also, ist ja gut, dass ich habe Spaß dran, das irgendwie in den nächsten Jahren sicherlich zu verfolgen und dann auch eines Tages vielleicht hier wieder ein Update zu hören, wenn das für euch okay ist.
Sehr gerne.
In 3-4 Jahren mal gucken. Also wenn die 250 Millionen haben, habe ich jetzt mal so überlegt, das dürfte so lange wird es nicht dauern. Jetzt mit USA vor der Tür. Schauen wir mal. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Danke für die Zeit.
Ryzon.com.
Ja.
Und Frodino Going Mental, überall, wo es Podcasts gibt.
Top.
Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, das war's. Und wem es bis hierher gefallen hat, dem werden ganz sicher auch zwei weitere Podcasts gefallen, die ich vor kurzem mal aufgenommen habe. In einem Falle André Schürrle aus Oktober 25. Da haben wir gesprochen, wie er eine Getränkemarke aufbaut, was er generell so neben seiner Karriere macht. Er ist ja mittlerweile auch Ultraathlet auf eine ganz andere Art und Weise. Also André Schürrle und OMR-Podcast, Google werdet ihr das finden. Oder aus dem Oktober 24, da war zu Gast Jonas Deichmann, der Ultraathlet, der verschiedenste Triathlon in Folge gelaufen ist und andere verrückte Sachen macht, eine Netflix-Doku über sich produziert hat und so weiter und so weiter. Jonas Deichmann-Folge, auch einfach googeln. Jonas Deichmann, OMR, wird euch hoffentlich gefallen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.